Herzlich willkommen zum niveaulosen Trash-Talk unserer Sonderausgabe, wo es besonders rantig zugeht. Und wer uns noch nicht über hat, der kann sich heute noch eine Extra-Dosis geben. Wir haben hier heute im Format natürlich den Philipp, den einzig wahren, und die wundervolle Andrea Rick von den Blood Bunny Games und meine Wenigkeit, Michael. Ja, und dann wünsche ich euch viel Missvergnügen bei unserem heutigen Rant. Und regt euch richtig schön auf, Leute. Das ist gut für den Herzmuskel.
Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Der nervige und niveaulose Trash-Talk. Jetzt mit noch mehr Kritik.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nervigen und niveaulosen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und an meiner Seite zu unserer traditionellen 1. April-Folge habe ich wieder mal den Erfinder des Formats, nämlich den Michael Grassel. Hallo.
Hallo Philipp und danke, dass du so drauf rumreitest, dass ich der Erfinder dieses Formats bin. Ich halte es für ein Gerücht, wir haben das gemeinsam erfunden und du bist genauso schuld dran.
Michael, auch wenn das hier schon unsere dritte nervige und niveaulose 1. April-Folge ist und auch wenn du vorher schon mal Gast bei uns warst, wer bist du denn und hast du auch dieses Jahr wieder genug Aufregerthemen mitgebracht?
Ja, wer bin ich? Also Michael Grassel ist mein Name, hast du schon gesagt. Ich bin der Host des Schattenläufers, des momentan einzigen deutschen Shadowrun-Podcasts und gleichzeitig der Verleger hinter dem Polyfeder Verlag. Ja, wenn man so tief im Hobby drin ist, dann hat man natürlich genug Aufreger. Das kommt nicht ohne.
Und wo wir beim Thema Aufreger sind, am meisten Spaß macht das Aufregen ja zu dritt. Also habe ich mal überlegt, wer hat denn im letzten Jahr so in meiner ganz persönlichen Rollenspielbubble auf Social Media für den größten Aufreger gesorgt? Und zwar so groß, dass wir hier im Trash Talk eben jene weitläufige Aufregung als Anlass genommen haben, sogar eine fast einstündige Sonderfolge zu dem Thema zu produzieren, nämlich die Bonusfolge 56. Da frage ich doch nochmal, hallo, wer bist du denn, unbekannte Gästin? Und hast du auch diesmal ein paar schöne Aufregerthemen mitgebracht?
Ja, hallo, ich bin Andrea Rick von Plot Bunny Games. Ich bin Game Designerin, Grafikdesignerin, Übersetzerin, Lektorin, manchmal Illustratorin und wie gesagt der Hase hinter Plot Bunny Games. Und ich versuche in meinem Leben möglichst viel Zeit damit zu verbringen, mich nicht aufzuregen und lieber produktiv coole Sachen zu machen. Aber ich dachte, für dich mache ich mal eine Ausnahme, beziehungsweise für euch. Und habe natürlich auch Aufregethemen mit im Gepäck, wie sich das gehört.
Sehr schön. Bevor wir uns aber so richtig aufregen, folgen wir erst einmal der etablierten Episodenstruktur. Denn auch wenn das hier der nervige und niveaulose Trash-Talk ist, ist das ja eigentlich nur ein neues Etikett für eine normale Spin-off-Folge, also den niveauvollen Trash-Talk. Also kommt jetzt erstmal die Medienschau. Jede und jeder hat eine mitgebracht, aber wenn wir jetzt ganz viel Glück haben, beginnen schon hier die Rants. Und dann frage ich doch einfach mal, wer hat denn so den größten Rant oder auch weniger großen Rant? Und wir steigern uns jetzt so ein bisschen. Also am Anfang kommt jemand, der was richtig Gutes hat und dann wird es immer schlimmer. Also vielleicht umgekehrt, wer von euch hat denn das Beste mitgebracht?
Also ich habe Starfleet Academy im Gepäck und ich bin begeistert.
Ich habe mir die Electric Mayhem Band angeschaut, den Spin-Off zum neuen Muppet-Release. Bekennender Muppet-Fan und würde darauf gerne eingehen.
Okay, und ich habe nachher Hochkultur mitgebracht, die aber nicht gut ist, Und sie ist eine schöne Überleitung nachher zu meinem ersten Rant-Thema. Deswegen fangen wir doch mit dem allerbesten an, nämlich Starfleet Academy.
Ja, das ist jetzt der Teil im Podcast, für den ich mich nicht so gut vorbereitet habe. Das heißt, ihr kriegt das jetzt spontan und ohne Notizen. Ich gucke wirklich gerne Star Trek, gucke sehr gerne verschiedene Star Treks und habe jetzt Starfleet Academy geguckt. Und ich bin absolut begeistert. Ich finde, es ist eine fantastische Serie, die alle, die Star Trek mögen, sich angucken sollten. Und ich mag diese Mischung aus College-Geschichten und Starfleet bzw. Star Trek-Geschichten. Ich finde alle Charaktere fantastisch. Ich liebe das Set-Design. Es gibt so viele Sachen, die cool sind und ich mag einfach jede Geschichte und ich habe bei jeder Geschichte einfach das Gefühl gehabt, ich kriege interessante, nuancierte Charaktere, die interessante, coole, spannende Themen haben, mit denen sie sich beschäftigen müssen. Ich mag einfach, dass so dieser grundsätzliche Star Trek-Optimismus da ist, aber trotzdem diese Serie es fertig bringt, eben über Jugendliche zu sprechen oder junge Erwachsene zu sprechen, das ist ja so College-Alter, die eine kaputte Welt gekriegt haben mit viel Trauma-Hintergrund und jetzt irgendwie klarkommen müssen und jetzt sozusagen versuchen, dieses Starfleet wieder aufzubauen und so zu gucken, was macht das so mit Idealen, wie gehen die mit Trauma um, und finde, es ist einfach eine absolut lebensbejahende Serie, die sehr viel sagt, dass das Community wichtig ist, dass gegenseitige Unterstützung wichtig ist, dass Kunst wichtig ist. Ich liebe alle Charaktere und ich meine alleine schon Las Butch Fempa aus Tig Notaro als Jet Reno und Gina Yashare als Lura Tok, die halb klingonisch und halb Jem'Hadar ist und so Drill Instructor Femme. Einfach fantastisch. Und es gibt keine Gründe, das nicht zu gucken, finde ich. Alles ist gut daran. Also gut, ich finde bestimmt auch Sachen, die ich nicht gut finde, aber ich heb mir das Rant für später auf, anstatt jetzt künstlich irgendwas zu finden, was mich nur so mittelbegeistert hat.
Dann versuchen wir doch mal, ob wir dieses Niveau unterbieten können. Michael, schaffst du es?
Ja, gut, da ich ja schon sagte, ich möchte über die Muppets reden, kann ich das locker unterbieten. Ist ja gar keine Frage. Die Muppets sind, wir machen uns einmal nichts vor, amüsanter, anarchischer Trash. Ja? Und genau das ist das Niveau, auf dem ich euch abholen möchte. Das ist mein Niveau. Und wir sind hier in der Rant-Folge, also müsst ihr da halt alle mal mit. Ja, in dem Fall habe ich mir angeschaut, die Electric Mayhem Band. Wer sie nicht kennt, das ist die Band, die in der Muppet-Show immer im Hintergrund mitmacht. Dr. Goldzahn und die Besetzung mit Animal an den Trommeln. Animal ist natürlich mein Lieblingscharakter, ja. Und ja, die Serie hat es ganz wundervoll geschafft, einen Plotbogen zu spannen, der doch irgendeine Relevanz hat, ständig durchsetzt mit einer Botschaft ist und gleichzeitig jedem der Charaktere im Hintergrund ordentlich viel Substanz gegeben hat. Also, ich hatte nicht viel erwartet und bin äußerst positiv überrascht worden, muss ich dazu sagen. Ja? Wenn ich mir dieses Kindheitstrauma von Dr. Goldzahn anschaue, der von den, ich spoilere jetzt hier an der Stelle, wer es nicht hören will, einfach mal vorspringen, ja. Also, wenn ich mir das Kindheitstrauma von Dr. Goldzahn anschaue, der von seinen Eltern immer verpflichtet wurde, ja, die Zahnarztpraxis zu übernehmen, da fühle ich mich selber auch irgendwie gesehen und aufgehoben. Und auch ich wäre da lieber der Rockmusiker geworden und so. Janice ist ein ganz wundervoller Charakter, der natürlich in der offiziellen Serie viel zu kurz kommt. Und ja, auch die nette Geschichte, wie Animal zur Band gekommen ist, finde ich einfach nur drollig, allein den kleinen Animal zu sehen. Das hat mir das Herz erwärmt. Und das durchzogen von so einem permanenten Muppets-Anarchie-Trash und jede Menge Cameo-Auftritte, das war einfach ganz, ganz, ganz hervorragend. Und ich habe jede Folge genossen, ich habe es durchgesuchtet.
Ihr seid einfach alle viel zu positiv. Ich muss jetzt irgendwie das unterbieten.
Ändert sich gleich, mach dir keine Sorgen.
Ich habe diesmal sozusagen Hochkultur mitgebracht, denn meine Medienschau wurde letztes Jahr in den Feuilletons hoch und runter besprochen. Und zwar interessanterweise in meiner Wahrnehmung vor allem sehr positiv bei den professionellen BuchkritikerInnen, während beim breiten Publikum trotz eines wirklich immensen Verkaufserfolges, die Resonanz nur sehr gemischt war. Heute, am Tag der Aufnahme, so ziemlich genau einen Monat vor Veröffentlichung dieser Episode, steht der Titel bei Amazon bei lediglich 3,4 von 5 Sternen mit beachtlichen 2698 Bewertungen. Bei Goodreads sind es sogar nur 3,1 von 5 Sternen, bei krassen 6705 Bewertungen und immerhin 786 ausführlichen Rezensionen. Also, ihr merkt, wir sprechen hier über einen Kassenschlager und wenn ihr nicht unter einen Stein gelebt habt, dann wisst ihr schon lange, worüber ich jetzt eigentlich spreche, nämlich Die Assistentin von Caroline Wahl, erschienen als 368 Seiten dicker Roman oder als 8 Stunden und 36 Minuten langes Hörbuch. Und wer von euch da draußen jetzt richtig tief drin ist im Literaturgame, der weiß anhand der Lauflänge auch, welche Hörbuchvariante ich jetzt hier rezensiere. Denn 8 Stunden und 36 Minuten ist die zweite Version, gelesen von der Profisprecherin Chantal Busse, während die 9 Stunden und 13 Minuten lange erste Version von der Autorin selbst gelesen wurde. Und ihr wisst jetzt alle, was jetzt kommt. Ich habe es ja schon mehrmals im Podcast erzählt, nämlich, dass ich finde, dass HörbuchsprecherIn nicht ohne Grund ein richtiger Beruf ist.
So ist es.
Und vermutlich kein Hörbuch da draußen verdeutlicht das so sehr wie die Assistentin. Also, das ist in der Autorinnenlesung ja absolut grausam. Das hätte ich ungelogen nicht geschafft, bis zum Ende durchzuhören. Ich schaue mal, ob ich irgendwo noch eine Hörprobe finde. Das kommt dann in die Shownotes und ihr müsst euch das gönnen. Das ist unglaublich schrecklich. Aber wie gesagt, der Argon Verlag hat dann auf die massive Kritik reagiert und nochmal eine professionelle Sprecherin dran gesetzt. Und diese zweite Version habe ich dann relativ flott durchgehört, auch wenn der Roman jetzt gar nicht mal so großartig ist, wie die professionellen KritikerInnen das behaupten. Aber jetzt ganz von vorne. Die Assistentin handelt, wer hätte es denn gedacht, von einer Assistentin namens Charlotte. Die ist auf den Druck der Eltern, doch lieber mal einen richtigen Job anzunehmen, bis ins ferne München gezogen, um einem exzentrischen Verleger unter die Arme zu greifen. Und das war aber im Endeffekt überhaupt keine gute Idee, denn das ist ein 24-Stunden-Job, bei denen immer mehr die Grenze zwischen beruflichen und privatem vermischen. Also, das ist jetzt keine MeToo-Geschichte oder so, aber bei den ganzen narzisstischen Psychomachtspielchen verwundert es dann wirklich nicht, dass die meisten Assistentinnen, und ja, es sind eigentlich immer junge, hübsche Frauen, nach wenigen Wochen verstört aufgeben. Aber Charlotte, Friedrich Merz wäre stolz, ist eben eine High-Performerin, die sich unbedingt beweisen will und die dafür sogar ihre Mitassistentinnen wegbeißt und ihr Privatleben opfert, weil sie schon so ein wenig süchtig nach der Anerkennung des Verlegers ist. Und tja, das war jetzt im Prinzip die komplette Geschichte. Charlotte arbeitet sich ein, wird immer erfolgreicher, aber eben auch abhängiger und psychisch kranker, aber ihre verständnislosen Eltern und ein zugegeben sehr üppiges Gehalt pushen sie immer weiter, gefälligst durchzuhalten. Alle anderen drumherum sagen ihr, sie soll mal halblang machen, aber Charlotte will nicht auf sie hören, bis es komplett zu spät ist. Ende, dann noch ein kleines Happy End, dann wirklich Ende. Und ja, das ist die komplette Geschichte eines nach einem halben Jahr bereits in der vierten Auflage veröffentlichten Romans. Und ich muss zugeben, ich habe mich wirklich lange nicht mehr so schwer damit getan, einem Roman oder in meinem Fall ein Hörbuch zu rezensieren. Auf der einen Seite ist das durchaus unterhaltsam, aber auch nie spannend oder so, weil es das Stilmittel der Autorin ist, alle 5 Minuten ihren eigenen Roman zu spoilern und dabei auch gerne mal die vierte Wand zu durchbrechen. Aber trotzdem ist die Assistentin doch schon so ein bisschen unterhaltsam. Aber auf der anderen Seite ist die Geschichte auch trotzdem langweilig. Oder nein, langweilig ist jetzt eigentlich falsch. Aber es ist gerade in der zweiten Hälfte so arg langgezogen und wirklich sämtliche Figuren sind durch und durch unsympathisch, dass man sich schwer tut, verfolgen zu wollen, wie es denen jetzt eigentlich geht und was die machen werden. Also im Prinzip ist das nichts, was ich irgendwem empfehlen würde, aber es ist eben auch nichts, von dem ich irgendjemanden abraten würde. Dieser Roman ist halt einfach da, aber die Welt wäre weder besser noch schlechter, wenn er nicht da wäre. Also ich weiß nicht, die 3,1 von 5 von Goodreads sind schon sehr kritisch, aber doch nachvollziehbar. Aber ich würde jetzt dem Argon Verlag, einfach weil er mal so den Mut hatte und nochmal eine Profisprecherin rangeholt hat, also quasi doppelte Produktionskosten, einfach aus Prinzip nochmal so ein Lob geben von, sagen wir mal, einem halben Punkt, sodass wir am Ende bei 3,6 von 5 Punkten für die zweite Version des Hörbuchs landen.
Darf ich kurz reingrätschen? Für mich wäre das Lob nicht für Mut, sondern für mich wäre das Lob für Kritik annehmen und versuchen, Fehler wieder auszubessern, weil wenn sie es von Anfang an professionell gemacht hätten, hätten sie ja doch nicht doppelte Produktionskosten gehabt.
Sehr gut, das stimmt. Jedenfalls 3,6. Das ist an sich keine schlechte Wertung. 3,6 ist ja aufgerundet 4 und 4 ist nah an der 5. Aber wenn man wie die Autorin mit der festen Überzeugung daran geht, dass man hierfür den deutschen Buchpreis verdient hat, dann ist das schon wirklich eine herbe Enttäuschung. Und ja, meine Medienschau war jetzt kein richtiger Verriss, aber sie war vor allem eine halbwegs galante Überleitung zum Hauptthema. Denn wir haben ja die Top 10 der größten Aufreger des Jahres, also vom letzten April bis zu diesem April, zusammengetragen. Alle drei von uns haben 3 Stück mitgebracht, davon 2 mit einem starken Rollenspielfokus und ein Thema mit einem allgemein gehaltenen Fokus, der sich entweder so generell auf das Nerdsein konzentriert oder gerne auch mal bei mir zum Beispiel ein privater Aufreger sein darf. Und dann habe ich höchst wissenschaftlich recherchiert, die Google Rankings verglichen und natürlich auch 100 Nerds gefragt, was sie denken, damit daraus dann eine Top 10 entsteht. Oder vielleicht habe ich auch einfach nur alle Themen unserem Podcast-Nachwuchs vorgelesen und geschaut, wie laut er pro Aufregerthema losgeschrien hat. Wobei, das könnte auch sein, weil er seinen ersten Zahn gerade bekommen ist, dass er deswegen geschrien hat. Aber egal, wir haben eine Top 10-Rangliste und das macht sich klicktechnisch ja immer besser. Und nun denkt ihr euch da draußen sicher, ja, aber Moment, wenn 3 Leute 3 Themen mitbringen, dann sind das doch nur 9 Themen. Und da liegt ihr wirklich richtig. Denn Platz 10 ist jetzt das Aufregerthema, welches ihr da draußen an den Empfangsgeräten mitbringt, denn ihr werdet euch gleich über mich aufregen, weil ich mich auf Platz 9 über meine Ex-Freundin aufrege. Denn, und wir sind jetzt bei Platz 9, und das ist mein mitgebrachtes allgemeines Aufregerthema, letztes Jahr wurde ich mehrfach mit performativen Akten auf Social Media konfrontiert und es nervt mich brutal. Dass das jetzt auch mit meiner Ex-Freundin zu tun hat, ist fast schon ein Zufall. Allerdings habe ich das dort das erste Mal bewusst bemerkt und dann fiel es mir gleich nochmal in meiner Rollenspielrunde auf. Und wenn man dann dafür so ein bisschen sensibilisiert ist, man muss wirklich 2 Minuten durch Social Media durchscrollen, und dann schreit einem das die ganze Zeit entgegen, hier, ich bin performativ. Kurz zur Definition, damit wir so alle auf dem gleichen Verständnislevel sind. Performative Akte sind Selbstdarstellungen und inszenierte Inhalte, die primär darauf abzielen, ein bestimmtes Bild von sich zu erzeugen, um bewundert zu werden. Und jetzt kommt der Querverweis auf meine Medienschau. Ich bin nämlich zu diesem Roman, den ich gerade besprochen habe, über meine Ex-Freundin gekommen. Die ist nämlich Buchbloggerin und, das muss man ehrlich sagen, eine sehr viel bessere als ich. Und deswegen lese ich auch nach fast 10 Jahren Trennung immer noch ihre Buchbesprechungen, die sind wirklich gut. Aber zwischen den ganzen Rezensionen hat sich letztes Jahr ein persönlicher Artikel eingeschlichen, in dem sie quasi heroisch verkündet hat, dass sie sich jetzt nun ihrer Fehler und Probleme bewusst ist und dass sie sich bei all ihren gescheiterten Beziehungen entschuldigt, die sie mit ihrem Verhalten verletzt hat. Und ihr könnt euch denken, wie das dann lief. Die Kommentare waren dann voll vor lauter Bestätigung wie toll sie doch ist und welche Größe sie beweist und so weiter und so fort. Das war aber rein performativ, denn wenn es wirklich um eine Entschuldigung gegangen wäre, dann hätte sie das ja vielleicht nicht in aller Öffentlichkeit machen müssen, wo das nur ihre Fans mitbekommen und sonst eigentlich niemand, sondern persönlich. Und ich meine, wir haben aus beruflichen Gründen noch gelegentlichen Kontakt, also ich warte immer noch auf die Entschuldigung. Und ja, jetzt denkt ihr da draußen, da spricht jemand nur aus Liebeskummer, also bringe ich ein noch krasseres Beispiel aus meinem direkten Umfeld. Ihr wisst ja, ich spiele zu 90% Rollenspiele in meiner Mädelsrunde und von denen versucht auch nach vielen Jahren noch ein gewisser Teil auf Instagram berühmt zu werden, aber irgendwie reichen mehrere tausend FollowerInnen nicht, um den Brotjob hinzuwerfen, also muss noch ein wenig Selbstdarstellung her. Und nun hat sich die beste Freundin eines dieser Mädels zweimal versucht zu suizidieren. Was ist also die absolut richtige Reaktion darauf? Was glaubt ihr?
Ja, ich würde mal sagen, Fresse halten und das persönliche Gespräch suchen.
Oder halt das als Anlass nehmen, um allgemein Informationen über, keine Ahnung, Hotlines, Hilfe, Angebote und so weiter irgendwie. Also man kann das ja auch als Anlass zum Aufklären nehmen, wenn man ein Sendungsbewusstsein hat zu dem Thema.
Also ich glaube, ihr werdet auf jeden Fall schon mal keine Instagram-Stars.
Lass mich raten, die Geschichte ging anders weiter. Man hat sich dargestellt, wie toll man diese Freundin immer supportet und wie man immer da ist für sie, auch jetzt und so weiter und vielleicht noch mit einem schönen Bild aus dem Krankenhaus oder sonst irgendwas. Richtig?
Du weißt genau, wie das läuft. Also ja, ich muss auch sagen, wenn sie zum Beispiel, wenn jetzt mein bester Freund, der Blognamensgeber Stefan, wenn der irgendwelche Probleme hätte und die wären auch nur halb so schlimm, ich würde mich ins Auto setzen und sofort die 4 Stunden in den Norden fahren, um ihm beizustehen. Hier wären es aber nur 10 Minuten mit dem Auto gewesen, aber persönliche Unterstützung bringt ja keine Likes. Stattdessen wurden schön traurige Instagram-Stories gepostet, dass man ja füreinander da wäre und so weiter, natürlich auch mit Fotos der Betroffenen. Nur, dass die Betroffene gar nicht auf Instagram ist, sodass sie gar nicht sehen kann, dass sie quasi supported wird angeblich. Aber dafür gab es dann halt ganz viele Likes und Kommentare, was sie doch für eine tolle beste Freundin ist.
What the fuck?
Es ist halt echt krass. Und ja, diese Performativität nervt. Und ich meine, mir als Blogger und Podcaster, ich glaube uns allen dreien, uns ist schon bewusst, dass so ein wenig Klappern zum Handwerk dazugehört. Aber ich finde dieses viel Gerede, nichts dahinter, gerade wenn andere Menschen betroffen sind, auf deren Rücken man sich selbst geil darstellt, das ist wirklich zu so einer Social-Media-Seuche vollkommen. Und das war wirklich einer meiner größten persönlichen Aufreger im letzten Jahr.
Dass dieses ganze Insta-Game tatsächlich hochgradig kuratiert ist, darüber brauchen wir uns ja gar nicht zu unterhalten. Ja? Alleine die Tatsache, dass ich auswähle, was ich poste und wie ich es mit Caption versehe, ist ja schon etwas, was die Realität völlig verfremdet. Ja? Da kannst du ja fast den Bogen weitermachen zu dem ganzen Reality-TV, wo auch immer nur die Aufreger-Sachen kommen, weil die eben die Leute sehen wollen, weil das ist, was Emotionen hochkocht. Und jedes herkömmliche Leben ist langweilig im Vergleich dazu, muss man einfach so sagen. Ja? Warum also nicht den Schritt weitergehen? Auch noch so ein bisschen, keine Ahnung, Suizidtourismus mit einfügen oder sowas? Also ist doch nur eine logische Fortentwicklung, wo wir gerade am Ranten sind, oder?
Also ich habe ja da schon Fragen zu Konsens. Also wenn die selber nicht auf Instagram ist, weiß die, dass ihre Bilder da gepostet werden? Hat die zugestimmt, dass ihre Bilder da gepostet werden dürfen? Und für mich ist der eigentliche Punkt auch, ich finde es total okay, darüber zu reden, was man macht irgendwie und auch darüber zu reden, was man selber für einen coolen Scheiß macht. Aber der Punkt ist halt, es muss was dahinter sein. Reden allein reicht halt nicht. Sondern wenn ich sage, irgendwie, ich mache hier geile Sachen, dann muss ich die geilen Sachen auch machen. Und dann kann ich drüber reden, aber nicht reden statt machen.
Absolute Zustimmung. Dann gucken wir mal, was so der Platz 8 ist und wer es von euch beiden mitgebracht hat. Und zwar haben wir auf Platz 8 überflüssiges Optikzeug im Crowdfunding.
Ach, mein Thema hier, bekennender Optikzeug-Hasser. Ja, mein Problem da damit ist, dass vor allem in den großen Crowdfundings dann noch irgendwas drin ist, wie die plastikgezogene Sortierbox für Karten. die dann als hochwertiges Item für, keine Ahnung, 50 Euro drinsteckt oder sowas. Und wenn man sich es genau anschaut, ist es halt ein Fabrikationswert von wenigen Euro, wenn überhaupt. Und die lassen sich auch noch sehr gut skalieren. Ja? Mein Problem ist an der Stelle gleich doppelt. Erstens mal, was erlauben überhaupt so einen billigen Scheiß für so hochwertiges Geld in eine Fat Cat? Also für die, die es nicht wissen, Fat Cat ist die dickeste Pledge, die man in einem Crowdfunding normalerweise machen kann. Ja? Also so einen billigen Scheiß in eine Fat Cat reinzustecken, um deine Leuten zu verkaufen, hört mal her, von diesen 200 Euro, die ihr zahlt, habt ihr eigentlich 400 Euro Warenwert, weil man eben ein minderwertiges Item mit 60 Euro listet oder so. Da geht mir schon dermaßen das Messer in der Tasche auf. Das ist ja bloß, dass man eine dicke Zahl nehmen kann, rot durchstreichen kann und drunter 200 oder sowas schreiben kann. Ja? Und die zweite Sache daran ist, ich habe ja schon gesagt, dieses billige Plastikzeug oder fast jedes Produkt skaliert einfach mit der Menge, mit der Auflagenzahl. Ja? So, und wenn das jetzt auch noch ein großer Verlag macht, wir alle wissen, welche großen Verlage wir haben, wenn das also ein großer Verlag macht, dann profitieren die ja doppelt davon. Weil der kleine Verlag kann das nicht. Wenn ich mir anschaue, ich würde so ein Ding in der Fat Cat, was haben wir, ich glaube, wir hatten 40 Fat Cats oder sowas in unserem Crowdfunding, da kann ich sowas marktwirtschaftlich gar nicht darstellen. Also wenn ich da reinschreiben würde, 60 Euro, dann hätte das wahrscheinlich auch einen Fabrikationswert von 30 Euro. Und das ist so nah an der minimalen Marge, dass es sich schon wieder nicht belohnt, in eine Fat Cat mit Rabatt reinzutun. Und das ist mein Problem. Leute, die mit billigem Scheiß eine Fat Cat aufblasen, dass sie nach jeder Menge Warenwert aussieht und damit die kleinen Konkurrenten auch noch irgendwie geizig oder minderwertig ausschauen lassen. Wo ist die Besinnung auf das Produkt an sich, auf das, was man wirklich als Spielwert in die Tasche kriegt? Wo ist das, wo ich mein Geld hintue, um Spielspaß rauszukriegen, statt so ein Stehrumpchen und Staubeinchen wieder zu haben?
Willst du eine Antwort darauf?
Ja, sehr gerne, natürlich.
Ich glaube, der eine Teil der Antwort ist natürlich, dass Unternehmen, die hauptsächlich auf Gewinn gucken, halt den Gewinn daher nehmen, wo er zu holen ist. Und wenn Leute dafür bezahlen, dann machen sie es halt auch weiter. Das heißt, da ist halt auch so ein bisschen die Verantwortung bei der Kundschaft. Die eigentliche Erklärung ist aber, dass die Anzahl der Crowdfunding-Unterstützenden, ich glaube, bei uns allen begrenzt ist. Es gibt eine bestimmte begrenzte Menge Leute, die Rollenspiel-Crowdfundings unterstützen. Die sind beim großen Verlagen größer als bei kleinen Verlagen. Aber grundsätzlich haben wir alle diese Grenze. Und das heißt, wir müssen pro Person versuchen, mehr Zeug zu verkaufen, damit das Crowdfunding eben möglichst viel Geld generiert, weil dafür brauchen wir das ja, weil wir ja Geld verdienen wollen. Damit wir das Produkt bezahlen können, damit wir Leute bezahlen können, damit wir Entwicklungskosten für zukünftige Produkte haben und so weiter. Also normales Unternehmen. Und das Ding ist halt, man kann sich natürlich dann überlegen, okay, was ist wirklich nützlich zum Spielen? Das ist mein persönlicher Ansatz, den ich versuche, dass ich halt denke, ich will keinen unnützen Krempel machen, sondern ich will halt wenigstens, soll es irgendwie eine Erleichterung sein beim Spielen oder irgendein Zusatz-Goodie, was man jetzt nicht zwingend braucht, was aber trotzdem irgendwie nice ist, aber halt nichts einfach nur hinstellen und ja, was du gesagt hast, zum Einstauben. So. Das hat aber natürlich auch irgendwann Grenzen, weil irgendwann ist das Limit erreicht, was du noch an nützlichem Zusatzmaterial machen kannst, weil irgendwann braucht man halt auch nicht mehr. Und je simpler das Spiel ist, desto weniger Zusatzmaterial braucht es und dann musst du halt irgendwann auch überlegen, wie viel muss ich jetzt noch an Extras machen, damit ich diese Kohle reinkriege, damit ich das Ding überhaupt machen kann. Ich will jetzt nicht über die Kalkulation von großen Verlagen reden, weil da stecke ich nicht drin, ich kenne deren Zahlen nicht. Aber das ist was ich auch schon wahrnehme auf dem Level, wo ich Crowdfundings mache, dass eine gewisse Menge an Zusatzprodukten tatsächlich notwendig ist, um auf bestimmte Summen zu kommen, je nachdem natürlich, was man insgesamt für ein Produkt hat. Und dass, wenn Spiele an sich schon sehr fertig sind, es manchmal gar nicht so leicht ist, noch irgendwas zu finden, was noch ein notwendiges, sinnvolles Add-on ist. Und dann landet man halt schnell bei hier noch ein, noch ein Pin, noch ein Gimmick, noch ein irgendwas, noch was zum Hinstellen, was man eigentlich nicht braucht, aber damit man halt dieses Geld generieren kann.
Aber jetzt nehmen wir doch mal das, sage ich mal, nützlichste unter den unnützen Dingen, die es da so gibt. Fast jedes Spiel kommt inzwischen mit einem Customized-Würfelset daher, ja? Finde ich soweit auch ganz nett. Ich selber bin ja auch Würfel-Junkie, muss ich sagen, ja. Und finde diese Sachen dann auch ganz nice und schick und alles. Genieße es dann auch, mein Customized Set auszupacken. Aber das Ding ist ja das. Diese Würfel, die werden ja unendlich billig, wenn du sie in Masse produzierst. Und das kannst du eben nur mit hoher Stückzahl.
Und in China.
Genau. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte das Zeug hochwertig hier möglichst, keine Ahnung. Ich habe auf der BavariaCon eine tolle Crafterin angesprochen, die mir die Würfel gemacht hätte. Die hat aber gesagt, du, hör mal her, ich musste halt 8 € für den Würfel nehmen. Wenn du wirklich viele nimmst, kann ich vielleicht auf 7 runter. Und dann überlege ich mir, ich bräuchte 12 davon. 8 mal 12, das zahlen mir meine Kunden nie. Und das wäre ja nur der Einkaufspreis, ja? Da bin ich ja noch nicht mal in einem Gewinnbereich. Und das genau ist mein Problem. Ich meine, ich verstehe das. Vielleicht würde ich es ja selber machen. Ich bin ja ehrlich, ja? Wir alle sind ja kleine Kapitalistensäue, ja?
Sind wir?
Irgendwie schon.
Oder brauchen wir einfach Geld für Miete und Krankenversicherung und solche Dinge?
Wir alle müssen essen, heizen und irgendwie leben, genau. Und wenn ich jetzt wirklich hier diesen Gewinn haben möchte, dann würde ich vielleicht auch zu solchen Mitteln greifen. Das Fiese ist ja bloß, dass die einen das können, weil sie die Stückzahl haben und die anderen nicht, aber dann die Kunden sagen, hör mal her, Stückzahl und so weiter, ich kann nur denen den Preis liefern. Das funktioniert für uns nicht und schon bist du irgendwie raus aus der Geschichte.
Ja, es liegt einfach auch oft daran, dass Kundschaft nicht versteht, wie Produktionsbedingungen sind und was Dinge tatsächlich kosten in der Herstellung und ab welcher Menge es billig wird und wie unrealistisch es ist, diese Menge jemals zu erreichen als Kleinverlag. Das ist auch wahr.
Dann ist es ja richtig praktisch sozusagen, dass ihr beide VerlegerInnen seid, denn der 7. Platz, mein nächstes Thema tatsächlich wieder, hat ein bisschen was mit euch als Verlagen zu tun. Und zwar Rollenspielrezensionen in ihrer klassischen Form, also vor allen Dingen im Blog, sind tot. Und bei diesem Thema bin ich halt wirklich sehr gespannt, was ihr mir gleich sagt und warum ich so viel rumjammere. Ich tausche mich ja sehr viel mit André Skora aus, also dem Würfelhelden, der ja einen Blog hat, der meinem sehr ähnlich ist vom Konzept. Also du hast sehr viele Rezensionen, unterbrochen von gelegentlichen Con-Berichten und Interviews. Und während ich in den letzten 8 Jahren immer stärker auf den Podcast gesetzt habe, um eben dort in der Medienschau zu rezensieren, ist er seinem Blog wirklich treu geblieben. Er war damals also sozusagen der Vorbote, sozusagen meine ganz persönliche Cassandra, dass Rollenspielrezensionen in Blogform langsam aussterben. Und tatsächlich bemerke ich zumindest bei größeren Verlagen, dass sie immer mehr versuchen, in Anführungszeichen natürlich, eine weniger kritische Öffentlichkeit in modernen Medien zu finden. Streamst du irgendwas? Idealerweise ein Actual Play anstatt einer Rezension? Oder machst du YouTube? Dann wirst du mit deutlich offeneren Armen empfangen als zum Beispiel wir klassische Blogger und zwar unabhängig von den Klickzahlen, denn die sind teilweise durchaus schlechter als das, was André oder ich so mitbringen. Ich nenne jetzt keine Namen, aber treue Fans merken natürlich auch so schon, welche Verlage jetzt nicht mehr so präsent sind. Und ich meine, André und ich, wir haben ja jetzt nie so die großen Hauptlinien besprochen, sondern meistens immer so kleine, sympathische Nebensysteme. Und die kann man auch immer nur als Drive-Thru-PDF. Also hatten die Verlage jetzt noch nicht mal irgendwelche Kosten mit uns. Aber da musste ja alles auf Social Media und Streaming umgestellt werden, weil das eben modern ist. Und dann sind wir eben hinten runtergefallen. Mit dem Resultat, dass es früher in den Weiten des deutschsprachigen Rollenspiel-Internets wenigstens eine Rezension für so ein PDF-Abenteuer eines Nischensystems gab, nämlich von mir im Podcast. Aber jetzt gibt's da gar nichts mehr zu. Und ich muss zugeben, ich bin da so ein bisschen verständnislos. Also ja, Blogs sind out, Social Media ist in, aber am Ende ist doch eine im besten Fall positive Rezension eben auch Werbung für das Produkt und ein qualitativ hochwertiger Link für das Google-Ranking ist ja generell auch immer super wichtig. Also vielleicht nochmal nebenbei bemerkt, ich möchte jetzt nicht, dass ihr denkt, dass ich irgendwie betteln gehen muss oder so. Denn gerade Klein- und Kleinstverlage füllen problemlos die Lücke und sind froh, wenn irgendjemand über ihr Nischenprodukt berichtet. Aber ich finde schon, dass das jetzt in den letzten Jahren wirklich auffällig ist. Und vor allem scheint das nur so ein Rollenspielding zu sein, denn bei den ganzen anderen Teilbereichen meines Blogs, wie Literatur und Comics und Brettspiele, da gab es solche Probleme bisher wirklich nur vereinzelt. Und vielleicht noch ein ganz konkretes Beispiel. Gerade läuft ein viele Jahre lang vorbereiteter Rollenspiel-Kickstarter, zu dem ich innerhalb der letzten Jahre gleich mehrere Artikel geschrieben habe, inklusive einer positiven aktuellen Preview. Auf der Kickstarter-Seite bewirbt dann der Verlag unter Pressestimmen aber nur ein einziges, wirklich herzloses und offensichtlich teuer bezahltes YouTube-Video, anstatt beispielsweise die positiven Blogartikel, unter anderem von mir und ich glaube auch sogar vom André, zu verlinken oder wenigstens zu zitieren, damit die Leute sehen, dass schon irgendwer das Produkt mal wirklich gespielt hat und eine ehrliche, positive Meinung dazu hat. Aber nein, geschriebenes Wort ist out, es muss gesprochen werden und vor allem muss alles ein buntes Bewegtbild sein, und zwar YouTube oder Twitch. Und da frage ich mal euch als RollenspielverlegerInnen, warum ist das so? Was habt ihr denn gegen klassische Blogs?
Ich habe überhaupt nichts gegen klassische Blogs. Ich finde klassische Blogs total geil und würde super gerne mehr Rezensionen lesen. Was ich mir aber als Notiz auf den Zettel schreibe, weil da ist die Kritik absolut berechtigt, dass ich mehr aktiv Rezensionsexemplare anbieten könnte. Es ist bei mir oder aber speziell bei Plotbinding Games teilweise gar nicht so leicht, Leute zu finden, wo ich denke, die können das auch irgendwie fundiert beurteilen. Weil wenn die jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, sonst nur über Trad Games reden oder nur über OSA reden und dann komme ich hier mit, ich habe hier so ein Erzählspiel über junge Damen in einem Pensionat der 50er Jahre und dann sitzen die da und wissen nichts damit anzufangen, weil sie es auch nicht einordnen können, weil sie auch keinen Kontext haben für diese Art von Game Design. Und dann denke ich wieder so, kann ich mit dieser Zeit nicht was Sinnvolleres machen und stattdessen noch ein paar Social Media Posts oder ein Actual Play organisieren mit Leuten, die schon Bock darauf haben. Also das ist manchmal auch einfach eine Kalkulation von, wo stecke ich meine Zeit rein, die allerbegrenzteste Ressource irgendwie bei Plot Bunny Games ist. Und es liegt nicht am Wollen. Und ich verlinke immer alles. Also wenn ich irgendwo sehe, dass Leute was schreiben oder posten, also jetzt Blogs oder so, ich verlinke das auf der Crowdfunding-Seite, ich verlinke das auf der Produktseite und ich mache das wirklich, wirklich gern und freue mich da super drüber, wenn Leute das machen. Und ihr könnt auch Rezensionsexemplare einfach anfragen. Dann weiß ich nämlich schon, dass ihr Interesse habt. Also das geht auch sozusagen in die andere Richtung.
Aber an der Stelle kann man doch gleich weiter ranten. Das ist ja schon so ein bisschen convenient, clicky, bunty Tendenz, die wir da so allgemein haben. Ja? Wenn ich schon sehe, bei einem Artikel obendran lese, dauert 7 Minuten, dann frage ich mich schon, what the fuck, wen interessiert das? Wenn ich 7 Minuten gut lese, ist mir doch egal, ob das jetzt 7 Minuten sind. Aber dass die Leute dann schon so durchskimmen und sagen, ah ja, die Nachricht möchte ich nur in 3 Minuten lesen und nicht in der ausgedehnten 20-Minuten-Version, dann haben wir doch da schon das erste Problem. Ja? Ich merke das ja zum Teil auch hier an der jüngeren Generation, die dann einfach sagen, okay, ich suche nicht nach dem Artikel dazu, ich schaue auf YouTube nach dem Video dazu, weil da sehe ich dann auch gleich die Bilder und was weiß ich was alles. Oder jetzt bei einem Konsolenspiel, bei einem PC-Spiel, den Walkthrough, wo muss ich langlaufen, wo sind die ganzen Sachen. Da habe ich einen Mehrnutzen. Bei einer Rezension habe ich es nicht wirklich, außer dass ich halt das tolle Artwork zeigen kann. Das könnte ich ja natürlich in Screenshots oder sowas auch, ja. Dazu kommt noch so ein bisschen so diese Anspruchshaltung. Ein Video ist ja hochwertiger produziert, pseudo hochwertiger produziert, weil das braucht ja mehr Zeit, mehr Technik, mehr Aufwand zum Schnitt, zum was weiß ich was allem, ja. Wobei von diesen Videos ja auch ganz viel einfach nur ein Dude sitzt vor seiner Kamera und labert rein. Das hätte man zur Not auch mit einer Texterkennung als Blog machen können und da hätte man dann auch noch eine Textkorrektur drüber laufen lassen können oder sowas.
Ja, und es tut halt so, als würden sich gute Blogposts mal eben in 5 Minuten spontan runterschreiben. Das ist ja auch Quatsch. Also wenn du einen vernünftigen Blogpost machst, wo du womöglich noch irgendwas recherchiert hast, wo du genau das Ding auch gelesen hast, irgendwie Bilder rausgesucht hast, Sätze formuliert hast, dir überlegt hast, wie willst du das strukturieren, das ist ja genauso viel Arbeit und irgendwie das ist halt so, ja, ich weiß nicht, warum das so abgewertet wird. Keine Ahnung. Ich würde gerne viel mehr Sachen schreiben und ich weiß, dass ich das nicht kann, weil es einfach so lange dauert und weil es so viel Arbeit ist. Ich meine, ich finde es halt okay, wenn es YouTube-Rezensionen gibt, das ist ja nicht schlimm, aber es wäre halt schön, wenn es auch Rezensionen in anderen Formaten gäbe, also wenn es eben auch Geschriebenes gäbe, weil ich bin zum Beispiel eine, ich gucke diese Videos auch nicht. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Rezensionsvideo mir ernsthaft angeguckt, weil ich was über das Produkt erfahren wollte, weil ich lese dann was und ich denke, warum schreib mir das doch bitte auf, dann kann ich das irgendwie scrollen und kann sofort sehen, ist das was, was mich interessiert. Also ich finde halt, Texte sind halt in ganz vieler Form Videos einfach auch überlegen. Also lasst uns beides machen, sowohl Videos als auch Text. Weil ja Leute auch unterschiedliche Präferenzen haben, wie sie Informationen irgendwie gut erfassen können. Und dann können wir gerne mehr machen von allem.
Man darf an der Stelle natürlich auch nicht vergessen, dass man mit dieser absoluten Fixierung auf Videos manche Leute automatisch ausgrenzt als Content Creator und als Meinungsabbild. Weil, ja, zum Beispiel der André sich wahrscheinlich mit Videoschnitt deutlich schwieriger tut wie mit einem Blog, nehme ich einfach mal an, ja. Und andere, die Software, die technischen Fähigkeiten und sonst irgendwas nicht haben, ja. Ein Blog kann ich selber schreiben und ein Blog kann auch von Leuten gemacht werden, die kamerascheu sind oder so. Das ist bei YouTube mit Algorithmen natürlich gar nicht darstellbar.
Aber ich habe das Gefühl, Blogs kriegen auch so ein Revival im Moment, weil immer mehr Leute genervt sind von Entschittification, von Social Media, weil irgendwie Discord auch immer unangenehmer und unattraktiver wird. Und dass immer mehr Leute, also ich sehe mehr Leute, die jetzt Blogs anfangen. Oder hier zum Beispiel der kritische Fehlschlag ist ja auch ein Kollektiv-Blog-Projekt, wo unterschiedliche Leute daran mitarbeiten, was ich sehr, sehr geil finde. Und ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen eine Option ist für Leute, weil Leute einfach immer mehr merken, wie schnell Plattformen halt auch weg sind und dann ist eben ihr ganzer Kram auch weg. Und dass natürlich ein Blog auch oft mehr Unabhängigkeit ist. Aber auch, ich glaube, das ist für ganz viele Leute auch eine Hürde, dass man bei einem Blog unbedingt ein Impressum braucht und ein Impressum braucht eine Postadresse und das darf kein Postfach sein. Das heißt, Leute, die das privat machen, müssen ihre private Wohnadresse da reinschreiben und das ist für ganz viele marginalisierte Leute einfach ein Dealbreaker, weil die sagen, ich kann mir das nicht leisten und ich will mir das auch nicht leisten, meine private Adresse ins Internet zu stellen. Und das fällt halt bei einem Blog mehr auf, als weil ein YouTube-Kanal kein ordentliches Impressum hat, was er eigentlich auch bräuchte. Und das ist halt auch ein Hinderungsgrund, und warum Leute dann eben doch, keine Ahnung, auf Tumblr posten oder irgendwo anders auf Social Media, weil das da in dieser Form nicht notwendig ist. Und da nehme ich halt auch den ungeplanten Seitenrand in der Fußnote über das deutsche Presserecht. Und eben diese Impressumspflicht, wo es eben keine Regelung gibt, dass man sagt, okay, diese Adresse ist irgendwo bekannt, aber halt nicht öffentlich einsehbar, sondern eben nur bei begründeten Fällen, weil man, was weiß ich, irgendjemand was strafrechtlich Relevantes gepostet hat, dann will man ja schon wissen, wer dahinter steckt. Aber das ließe sich ja auch anders regeln.
Ja gut, regeln wir es anders. Mein Name ist sowieso schon auf zwei Homepages im Impressum drin. Wenn irgendwer da draußen jetzt sagt, ich will meinen Namen nicht in ein Impressum schreiben, möchte aber einen Blog betreiben, vielleicht auch mit anderen zusammen, ich tue das auf meiner Homepage, meldet euch einfach, ja?
Ja.
Das war richtig konstruktiv, sehr gut, vielen Dank.
Coole Initiative. Das ist meine liebste Form von Ranten, sich erst aufregen und dann gucken, wie kriegen wir es besser hin.
Das war jetzt übrigens eine richtig schöne Überleitung, denn das nächste Thema auf Platz 6 ist Vibes statt Substanz beim Rollenspiel.
Ja, das ist mein Rant-Thema. Da bin ich jetzt ein bisschen allgemein und meine ausdrücklich den englischsprachigen Bereich mit. Also sucht jetzt nicht das eine deutsche Crowdfunding, was ich meine. Ich bin immer mehr genervt davon, wie viele Leute Rollenspiele verkaufen alleine auf Basis von Vibes. Also irgendwie, wie sich das anfühlt. Oft auch irgendwie cooles Artwork, was schön ist. Und dann hört es aber auch schon auf. Also es gibt auf den Seiten keine Informationen zu, welche Mechaniken hat das Spiel. Es gibt keine Informationen, was kriege ich eigentlich für ein Produkt. Ist das A4, A5, wie viele Seiten hat das? Wie viele Illustrationen sind es? Es gibt auch oft gar keine Layout-Vorschau. Und es gibt vor allen Dingen einfach keine vernünftigen, fundierten, ordentlich designten und gespieltesteten Regelwerke dahinter. Wie oft ich jetzt schon Sachen gesehen habe, wo ich irgendwie gedacht habe, das sieht total nice aus, das sieht total gut aus. Und dann habe ich das gespielt und in einem Fall auch sogar zweimal gespielt. Und ich habe nur gedacht, es ist einfach ein schlecht designtes Spiel. Also die Informationsstruktur von diesem Buch ist schlecht. Man findet die Informationen nicht, die man braucht. Es gibt auch keine hilfreichen Sachen wie ein Index oder ein vernünftiges Inhaltsverzeichnis. Es gibt auch keine Layout-Elemente, die da irgendwie beim Strukturieren helfen, sondern es ist einfach nur, es sieht gut aus. Dass aber ein Rollenspiel nicht nur gut aussehen muss, weil es ist halt kein Artbook, sondern es ist ein Gebrauchsgegenstand, wo wir ein Spiel lernen wollen und wo wir ein Spiel benutzen wollen und spielen können wollen. Und wenn dieses Rollenspielprodukt diese fundamentale Funktion eines Rollenspielbuchs nicht erfüllt, dann ist es halt schlecht, meiner Meinung nach. Und dann hilft es auch nicht, wenn die Bilder geil sind, weil geile Bilder kann ich mir auch ohne den Rollenspielkrempel drumherum kaufen. Da kaufe ich mir ein Artbook oder Postkarten oder ein Poster. So, da brauche ich nicht ein Rollenspiel für. Und dann, das dockt sich jetzt ein bisschen an das, was du vorhin schon gesagt hast, Michael, diese überproduzierten Sachen mit 347.000 Extras und Karten und Bögen und Mappen und Schnickschnack und Würfeln und Münzen und was nicht alle. Und dann noch in einem geilen Koffer. Und natürlich sehe ich das auch und denke, mein Gott, ist das geil designt. Also ich nenne jetzt einen Titel. Deathmatch Island ist ein unfassbar gut aussehendes, großartiges Spiel. Niemand redet über die Mechaniken. Niemand redet über den Inhalt von diesem Spiel. Ich sehe auch nicht, dass das besonders häufig gespielt werden würde. Sondern Leute posten einfach nur Bilder davon, dass es gut aussieht, was es tut, aber dann ist halt auch irgendwie Schluss. Oder diese ganzen Sonderprodukte, es führt halt auch dazu, dass die Sachen niemals übersetzt werden, weil die Verlage, die sowas übersetzen würden, sind kleine Verlage, wie wir jetzt hier zum Beispiel, und wir können uns das nicht leisten. Wir können uns nicht leisten, Kartendecks zu drucken, weil Kartendecks in so kleinen Auflagen einfach absolut unwirtschaftlich sind. Von dem ganzen anderen Krempel ganz zu schweigen. Und wenn wir dann auch noch sagen, wir würden gerne aus ethischen und ökologischen Gründen nicht in China drucken, können wir es erst recht nicht uns leisten. Und das bedeutet halt auch einfach, dass so eine absolut egozentrische Sache stattfindet. Das prangere ich auch sozusagen, da ist wieder so der US-Blick, der nichts anderes wahrnimmt außer dem eigenen Horizont und nicht darüber nachdenkt, dass andere Leute das Spiel vielleicht auch wollen, die das absolut unzugänglich machen. Und ich finde, mehr Substanz, trotzdem gerne ein geiler Style, aber mit 5 Illus weniger ist es immer noch geil und sieht immer noch gut aus und hat immer noch gute Vibes. Und die Arbeit und die Zeit und das Geld könnte man dann einfach auch da reinstecken, dass es am Ende auch ein funktionierendes, gutes Rollenspiel ist, was gut erklärt ist, gut strukturiert ist und einfach funktioniert. Und dass eben Produkte nicht nur für den Sammelmarkt produziert werden, sondern auch für die Leute, die gerne Rollenspiele spielen, weil die gibt es ja trotzdem immer auch noch. Und auch wenn wir nicht unbedingt diejenigen sind, die das meiste Geld haben, aber dann macht es am Ende auch die Menge, weil das spricht sich halt auch rum, wenn Rollenspiele gut designt sind und gut funktionieren. Genau, das ist mein Rant zu dem Thema.
Ich kann dir da nur zustimmen. Mich nervt es tatsächlich auch. Vielleicht sogar ein bisschen etwas im Kleineren. Also ich bin ja eh niemand, der so ganz viel Shishi kauft, egal was dazu gibt. Aber allein schon, wenn du zum Beispiel für ein Rollenspiel spezielle Würfel oder so brauchst, die bestimmt wunderhübsch sind, aber das erschwert teilweise so die Zugänglichkeit. Nur ein Beispiel, ich habe angefangen, selber Rollenspiel zu spielen mit den FFG Star Wars Rollenspielen. Die hatten ja alle Spezialwürfel. Finde mal heutzutage noch irgendwo die Würfel. Die kannst du nirgendwo mehr kaufen. Die Reihe ist tot, die Produkte sind tot. Niemand spielt es mehr. Auf Conventions kannst du es nicht mehr spielen, weil die Leute viel zu viel Angst haben, dass ihre kostbaren Würfel, die sie in ihrer Demo-Runde anbieten, verloren gehen. Ich finde es schrecklich. Was ist denn so schlimm an einem normalen W20 und einem normalen sechsseitigen Würfel? Meinetwegen mit Glitzer, wenn ihr Glitzer mögt. Glitzer ist cool. Aber es müssen doch nicht irgendwelche blöden, hässlichen, bunten Würfel sein. Oder Karten oder sonst was.
Ja, mir ging das so, und ich nenne jetzt einfach mal den Produktnamen Hexen. Ja? Mir ging das so mit Hexen. Da habe ich am Anfang auch gedacht, na ja, komm, das brauchst du eigentlich nicht, diese Würfel, du kannst ja immer übersetzen, 1 ist hier 0 und 2 ist dann ein Blutpunkt und so weiter und so weiter. Da wäre das noch gegangen, aber ich habe dann gedacht, komm, einfach aus Convenience und weil es gut aussieht, kaufst du halt dieses Würfelset. Und dann kommt da irgendwann eine neue Art von Charakterklasse raus und die hat eine andere Ressource mit anderen Würfeln, die du dann auch noch dazu kaufen kannst. Ich habe fast den Eindruck, dass man da absichtlich dann nicht dieselbe Abbildungsfunktion verwendet, also nicht wieder sagt, okay, die 1 entspricht dem, die 2 entspricht dem, sondern extra nochmal eine andere Abbildung verwendet, damit man auch ja nicht die Würfel vom letzten Charakterkonzept so wieder mitverwenden kann.
Ja, und es ist halt irgendwie so, es geht halt alles nur so, wie können wir jetzt auf einmal ganz viel Geld verdienen? Und es ist überhaupt kein Gedanken daran, dass man das Rollenspiel vielleicht auch in 20 Jahren noch spielen können will oder irgendwie, wie es dann zugänglich ist oder ob man das ersetzen kann, wenn man jetzt nicht Geld hatte, das allergrößte Paket mit allem zu kaufen und trotzdem irgendwie das spielen will oder wenn irgendwie Online-Design, Online-Spiel nicht mitgedacht wurde beim Design, weil alles nur irgendwie am Tisch funktioniert. Das kotzt mich halt auch an diesen ganzen kartenbasierten Sachen, wo ich denke, wie soll ich das online spielen? Ich kriege ja noch nicht mal eine Roll20-Umsetzung, was auch die schlimmste aller Spielplattformen ist. Das ist ein Rant für nächstes Jahr oder so. Aber dass kein Mensch sich darüber Gedanken macht, wie, oder kein Mensch, ich muss diese super unangemessene, super mega Verallgemeinerung zurücknehmen. Also dass sich zu wenig Leute Gedanken darüber machen, wie ihre Spiele tatsächlich gespielt werden können. Und zwar von möglichst vielen Leuten in möglichst vielen verschiedenen Spielsituationen. Und zwar auch von Leuten, die nicht die großen Whales sind, die richtig viel Geld auf dein Crowdfunding werfen und für die es am Ende auch egal ist, ob das Mega-Level noch 50 Euro mehr oder weniger kostet, weil sie das sowieso kaufen.
Aber da sind wir im Endeffekt bei dem Thema, ja? Niemand denkt da nachhaltig. Das Produkt wird jetzt verkauft und ist, ja, nach spätestens 5 Jahren solltest du ja deine Auflage aus dem Lager haben und dann nach mir die Sinnflut. Das ist so ein Hedgefonds-Denken. Ich möchte jetzt meinen Gewinn und was danach kommt, ist mir egal. Das Produkt, das du dann hast, mach doch damit, was du willst. Tapezier dir die Wand oder mach sonst irgendwas. Du hast es ja schon gekauft, dann ist mir egal, was damit passiert. Das ist so ein bisschen das Denken und das gilt es zu kritisieren.
Da mache ich jetzt die Challenge für alle Leute, die Rollenspiele rezensieren, egal auf welcher Plattform oder generell über Rollenspiele reden. Kramt doch mal was Älteres raus. Weil die Sachen, die vor 3 Jahren veröffentlicht worden sind, sind immer noch gut und sind immer noch neu. Und das ist halt aber auch so ein bisschen so eine Mischung, wo sowohl die Kundschaft als auch die Leute, die eben publizieren und so in so einem Hype-Cycle sind, wo irgendwie, wenn du nicht nach einem Jahr schon das nächste rausbringst, dann irgendwie heißt es, oder wenn du nicht permanent Zusatzmaterial für irgendwas generierst, dann heißt es, das Spiel wird nicht unterstützt und da wird überhaupt nicht mehr gefragt, braucht das Spiel noch irgendwas extra? Braucht es wirklich noch mehr Zeug oder ist es einfach ein fertiges Spiel, was fertig ist und was man einfach spielen kann? Und auch nach 3 Jahren ist es noch gut. Und dass eben Verlage vor lauter, wir müssen neue Sachen rausbringen irgendwie, weil wir müssen natürlich auch Geld verdienen, oft dann auch gar nicht dran denken oder gar nicht auf die Idee kommen, auch ihren Backkatalog, also die Sachen, die sie schon haben und die sie auch noch verkaufen, ab und zu mal zu bewerben oder zu erwähnen, dass die existieren oder dass die gut sind, weil alle nur in diesem, was ist der neue heiße Scheiß? Und das führt halt oft auch dazu, dass Sachen, die eben Leute, die speziell die englischsprachige Szene mitverfolgen, dann schon das englischsprachige Crowdfunding mitbekommen haben, dann ist der Hype durch. Und wenn dann die Übersetzung kommt, dann sind alle mehr so, ja, naja, irgendwie brauche ich das eigentlich noch. Und dann wundern sie sich hinterher, wenn irgendwie es weniger Übersetzungen gibt oder die Übersetzungen irgendwie immer weniger qualitativ hochwertig sein können, weil es sich nicht mehr rechnet. Aber ich merke schon wieder, wie das eine Thema zu 5 anderen Themen führt. Von daher muss ich, glaube ich, mal wieder so ein bisschen zurück zum eigentlichen Punkt. Ich glaube, ich muss noch einen Namen nennen, weil nachdem ich jetzt gerade Deathmatch Island gesagt habe, wo ich davon ausgehe, dass es ein funktionierendes Spiel ist, weil ich das dem Verlag absolut vertraue, dass Evil Head gute Sachen macht. Das, was ich eigentlich meinte mit meinem Shade, ist das Spiel Cryptid Creeks. Das ist ein Carve from Brindlewood und ich habe es 2-mal gespielt und ich habe es gelesen und es funktioniert einfach nicht. Und das ist das Game Design. Es ist nicht die Gruppe, die das falsch gespielt hat oder die Leute, die das Spiel nicht verstanden haben. Es ist einfach nicht gut. Aber es sieht gut aus. Aber das reicht halt nicht.
Dann haben wir die untere Hälfte schon geschafft. Kommen wir zur oberen Hälfte unserer Top 10. Und ich starte wieder mal rein, Platz 5, nämlich, und damit seid ausdrücklich nicht ihr gemeint, und professionelle Gäste und Gästinnen im Podcast. Und ich muss sagen, in letzter Zeit, das fuckt mich total ab. Und zwar einerseits, weil dann die Gästinnen versuchen, den Podcast als kostenlose Werbeplattform zu nutzen, die dann aber andererseits selber nichts einbringen wollen, die sich total unprofessionell verhalten und die auch noch denken, ich müsste mich jetzt bei Ihnen bedanken, dass Sie zu mir gekommen sind. Ich fange da mal mit der kleinsten Kleinigkeit an, die mir schon dutzende Male passiert ist, dass wir nämlich eine Folge aufgenommen haben und die GästInnen das dann noch nicht mal für nötig gehalten haben, eben jene auch nur einmal in ihrer Community zu erwähnen. Und ich erwarte da jetzt keine Werbekampagnen, aber ich meine, ich mache es den Leuten schon echt einfach. Ich markiere die bei Facebook, Blue Sky, Instagram, Twitter, als es das noch gab damals. Die müssen nur auf Teilen klicken. Es ist gar nicht mehr Arbeit, aber selbst das machen sie nicht. Und ich sage euch, je größer die GästInnen sind, also je mehr FollowerInnen die haben, umso weniger teilen die. Und das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an FreundInnen, die mal in der Gastronomie gearbeitet haben. Und diese haben immer zu mir gesagt, dass die reichsten Menschen das wenigste Trinkgeld geben. Also ich weiß nicht, das ist vielleicht so eine Mindset-Frage. Ich weiß es nicht, aber ich kann es halt echt nicht nachvollziehen, weil es halt echt keine Arbeit ist, mal auf Teilen zu klicken.
Ja, ist wahr. Ich erlebe das auch. Zum Beispiel, wenn ich habe ja jetzt für zwei Projekte sozusagen durch Crowdfunding Bonusziele finanziert, Zusatzmaterial noch andere Leute dafür bezahlt, dass sie das schreiben, damit ich das veröffentlichen kann. Und die habe ich auch überall getaggt. Und wo ich irgendwie denke, ich habe doch was veröffentlicht, was du geschrieben hast. Interessiert das dein Publikum nicht? Also das ist doch für dich, du stehst doch gut da, wenn du das bekannt machst. So, warum passiert das nicht? Ich verstehe das nicht. Und dass auch irgendwie es absoluten Unwillen gibt, sich gegenseitig irgendwie zu loben, außer man findet was 100% richtig, lückenlos, geil, ohne jede Einschränkung. Ansonsten wird nichts geteilt, nichts gehypt. Also ich verallgemeine jetzt natürlich auch wieder. Und da sitze ich manchmal da und denke, Leute, ihr könnt nicht rumheulen, dass Leute eure Sachen nicht teilen, wenn ihr halt auch nichts teilt. So. Und können wir vielleicht einfach uns gegenseitig hypen und irgendwie mit so einem Grundverständnis irgendwie, dass wir uns gegenseitig weiterhelfen. Natürlich bringe ich sozusagen, wenn ich zu dir komme und sage, hey, ich habe hier ein neues Rollenspiel oder ein Crowdfunding und wollen wir da einen Podcast zu machen oder so. Natürlich bringe ich dir Inhalt, aber du gibst mir halt auch Reichweite. Und insofern ist es irgendwie eine Kooperation, wo wir beide was davon haben und wo wir beide was reingeben und idealerweise halt irgendwie versuchen eben halbwegs professionell miteinander umzugehen und irgendwie, keine Ahnung, vorbereitet irgendwie anzukommen oder irgendwie dafür zu sorgen, dass die Technik halbwegs funktioniert oder einfach so Basics, wo ich denke, macht ihr das in eurem Berufsleben auch? Also für die, deren Beruf es nicht ist? Ja.
Also ich muss an der Stelle kurz mal die Lanze für die Leute brechen, die nicht teilen. Ja, die regen mich auch auf. Da bin ich völlig bei dir. Du hast in allen Punkten recht. Aber wenn ich jetzt einfach mal überlege, es gibt X, Mastodon, Blue Sky, Insta, TikTok, Facebook. Neulich wurde ich auch noch auf LinkedIn eingeladen, weil irgendein Follower meinte, ich muss unbedingt auf LinkedIn meinen Podcast, nochmal reproduzieren. Dann auch über Patreon und Ko-fi immer die Meldungen. Ich mache ja schon Cut and Paste, aber durch die unterschiedlichen Längenformate musst du dann halt immer wieder anpassen und eventuell die Leute neu taggen, weil sie einen leicht anderen Benutzername haben oder sowas. Es ist Arbeit zu reagieren. Und es fällt dann auch immer wieder Leuten auf, dass ich im exakt selben Wortlaut auf einer anderen Plattform auf exakt selben Post reagiere. Das will man ja eigentlich auch nicht. Also diese Versplitterung auf mehrere Plattformen, die ist da mehr Gift als Segen. Ja, jeder kann sich so ein bisschen sein eigenes Blumenbeet raussuchen, aber ich muss auf alle Blumenbeete scheißen, ja. Also, das ist so ein bisschen mein Problem.
Ich glaube, das Ding ist halt, dass die Social-Media-Landschaft kaputt ist und dass es unfassbar viel Arbeit ist, überall zu posten und alles im Blick zu behalten. Ich glaube, das sind wir uns einig und das wissen wir und da kann man auch nochmal drüber ranten. Ich glaube, mir geht es um so Sachen, wo ich irgendwie denke, ich habe dich persönlich getaggt. Es ist nicht so, dass ich gesagt habe, hier, keine Ahnung, poste mal irgendwo und was weiß ich, ich erwarte nicht, dass Leute auf LinkedIn posten. Aber halt, wenn wir auf einer Plattform sind, die Leute aktiv benutzen und da werden sie getaggt und dann posten sie das, also sie drücken noch nicht einmal auf Teilen. Das ist ein Klick. Und seine Mentions wird man ja wohl noch lesen, wenn man sonst nichts liest. Das ist so ein Minimum von im Blick behalten, wo ich denke, wenn du das nicht machst, dann brauchst du auch auf der Plattform nicht sein. Ehrlich gesagt. weil dann hast du eh keine Interaktion mit Leuten und dann kannst du es auch lassen. Dieses klick doch einfach noch auf weiter teilen oder mein, wenn du richtig gut bist und es auf der Plattform geht, dann klick irgendwie auf teilen mit Kommentar und sag, hier ist auch ein Text von mir drin. So, senden. Also du musst ja nicht das überall machen und du musst es nicht lückenlos machen, aber es passiert halt teilweise einfach überhaupt gar nicht. Und das ist mein Problem. Und das auch auf Discords, Leute teilen das nicht in den Communities, wo sie sind. Wo ich irgendwie denke, warum redet ihr nicht über eure Sachen, die ihr gemacht habt? Da, wo ihr sowieso schon aktiv seid, das verstehe ich nicht. Ich meine jetzt nicht irgendwie, geh noch auf 20 Discords, damit du da Werbung posten kannst, das funktioniert ja auch nicht. Aber halt an den Orten, wo du sowieso schon mit Leuten kommunizierst, kannst du das halt auch einmal weiter teilen.
Dann eskaliere ich das noch ein bisschen mehr mit noch krasseren Beispielen. Dann hatte ich glaube, das war vorletztes Jahr schon, zwei Gäste zu einem bestimmten Thema zu Gast. Von denen kam einer direkt eine Stunde zu spät. Und eigentlich ist das kein Problem, aber die hatten dann eine Stunde später ihre Online-Rollenspielrunde, die im Gegensatz zum Podcast ja nicht warten durfte. Und die sind dann einfach mitten aus der Folge rausgegangen und haben sich ungelogen nie wieder gemeldet.
What the fuck?
Und ich hätte noch nicht mal eine Entschuldigung oder so gebraucht. Aber das wäre ja auch in ihrem Interesse gewesen, vielleicht nochmal einen Folgetermin zu vereinbaren, um die Folge zu einem runden Abschluss zu bringen und, weil es ja eigentlich als Zweiteiler geplant war, um zu besprechen, wann wir den zweiten Teil mal irgendwann aufnehmen. Vielleicht gucken, ob wir überhaupt die besprochenen Pläne noch umsetzen können, wie wir es eigentlich gedacht hatten. Aber die haben sich dann tatsächlich nie wieder gemeldet und darum gibt es jetzt eine Podcast-Folge mit den Grundlagen des entsprechenden Genres. Da habe ich dann noch irgendwie ein halbwegs sinnvolles Ende zusammengeschnippelt. Aber es gibt eben keine Fortsetzungsfolge zu eben jenem Rollenspiel, welches eigentlich beworben werden sollte. Also die haben sich so ein bisschen selbst ins Knie geschossen. Und zu guter Letzt, und deswegen habe ich dieses Thema mitgebracht, weil es ziemlich aktuell ist. Ich denke, Andrea und Michael, ihr könnt es bestimmt gleich bestätigen, gerade wenn man das allererste Mal bei uns im Trash Talk ist, dann gibt es schon ein ziemlich gutes Briefing, was einen so erwartet. Also unabhängig davon, dass die Folgen sich ja eh nie ändern, eigentlich immer gleichweg ablaufen, aber es gibt immer so ein grobes Skript, wo da steht, wir fangen mit der Begrüßung an, dann kommt das Thema, dann kommt das und so weiter und so fort. Also es ist schon so ein bisschen idiotensicher, oder? Bin ich da falsch?
Ich finde es professionell und super hilfreich.
Sehr schön.
Und danke für die Arbeit, die das halt auch kostet.
Und nun hatte ich vor kurzem wieder eine Folge, die hat sich ein langjähriger Hörer gewünscht und er hat dann auch den Kontakt vermittelt und die GästInnen waren dann auch wirklich froh, dass sie gratis Promo bekommen. Und ich habe gerade nochmal, bevor die Folge angefangen hat, mir meinen Mailverkehr angeschaut. Über 2 Monate vor der Aufnahme habe ich bereits den geplanten Zeitplan und das Veröffentlichungsdatum sowie den Ablauf gesendet, also auch, dass es zum Beispiel eine Medienschau gibt und auch erklärt, was das sein soll und so weiter und so fort. Also die hatten 2 Monate Zeit, sich auf den Podcast vorzubereiten. Und nun ratet mal, was passiert ist. Bei der Aufnahme hatte eine von 3 Personen eine Medienschau dabei und als ich dann meine Medienschau besprochen habe, wurde ich sogar noch abgewürgt mit: Ja, aber wir wollen jetzt für uns selbst Werbung machen, also reden wir jetzt nur noch über uns. Kein Witz. Ich habe das in der Nachbearbeitung ein wenig gerettet und vor allem habe ich sehr viel vorneweg weggeschnitten, damit das so halbwegs passt alles. Aber wer treu unserem Podcast hört, der weiß genau, welche Folge ich jetzt meine. Und dann, ich möchte betonen, dass ich das alles kommuniziert habe, mehr als rechtzeitig, bekomme ich noch einen Tag, bevor die Folge schon immer eingeplant war, dass die an diesem speziellen Tag kommt, bekomme ich einen Tag vorher eine böse E-Mail, eine sehr angesäuerte E-Mail, warum denn die Folge noch nicht online ist, nur um dann trotzdem auf die Folge zu scheißen, denn, und hier schließt sich der Kreis, die wurde dann nicht mehr beworben, nachdem sie pünktlich online war. Und ich muss ehrlich sagen, manchmal kommt so die Kritik, dass wir im Trash-Talk einige oft wiederkehrende StammgästInnen haben. Also besonders Jasmin Neitzel, aber auch Karl-Heinz Zapf oder eben euch beide. Aber bei euch kann ich mich halt wirklich drauf verlassen, dass das funktioniert und dass ihr euch nicht vor, während oder nach dem Podcast irgendwie arschig uns gegenüber verhaltet. Deswegen danke an euch, dass ihr so cool seid und shame on you, ihr bösen Gäste.
Ja, das ist ja wohl das Mindeste.
Ja, ich möchte auch noch kurz zwei unprofessionelle Gäste in den Podcast werfen, sozusagen. Ja. Das eine wäre zum Beispiel jener Gast, jene Gästin, wie auch immer jetzt man das Ganze gendern möchte. Ich will da niemanden in Speziellen aufs Korn nehmen. Aber das sind ja Leute, mit denen redet man vorab. Das sind ja auch interessante Leute, die eigentlich was zu erzählen hätten. So, und dann fragst du, ja, wie fing das bei dir an mit dem Rollenspiel? Und dann kommt so, ja, in der dritten Klasse. Stille. Und du überlegst dir, wie frage ich jetzt weiter, dass es harmonisch, dass es natürlich wirkt? Du fragst irgendwas und die Antwort ist dann, ja. Und ich denke mir nur so, Leute, ihr wollt doch etwas erzählen. Ihr seid hier, um eine Plattform zu nutzen. Warum tut ihr das nicht? Aber es kommt dann einfach nichts. Also wenn man schon offene Fragen stellt, dann dürft ihr auch gerne galoppieren. Dann nehmt euer Pferd und geht volle Kanne drauf zu, erzählt, was immer euch einfällt. Zur Not schneidet der Philipp das dann raus, ja?
Ich finde es so wild. Also ich meine, es ist fast, als wäre Marketing eine Fähigkeit, die man halt auch nicht haben kann.
Ist es bestimmt auch, ja? So, und die zweite Variante von unprofessionellen Gast im Podcast war, ich habe mal angefangen, irgendwie psychische Störungen so ein bisschen zu thematisieren. Da hatte sich dann jemand gemeldet, der sagte zu mir, er sei Psychopath. Prinzipiell eine spannende Geschichte, auch wenn es in der Forschung jetzt eher umstrittig ist, ob das wirklich so ist, sein kann, wie auch immer. Also auf jeden Fall hatte ich denjenigen eingeladen und dann fing es ja erstmal an, so von ja, aber ohne Video. Habe ich vollstes Verständnis dafür. Ja, aber dann bitte mit verfremdeter Stimme. Und nach Verfremdung war dann immer noch so ein bisschen die Sache, dass man den Sprachduktus eventuell hätte wiedererkennen können. Und wir waren dann so weit, dass ich im Endeffekt alles, was er gesagt hätte, selber hätte einsprechen sollen mit verfremdeter Stimme, damit man nicht hört, dass ich es bin. Und mich dann sozusagen ins Kreuzfeuer hätte stellen müssen, dass die Leute sagen, ja, in Wirklichkeit ist es ja der Krassel, der da nur so tut, als ob er der Gast wäre und der da nur so tut, als ob er irgendwie, ja, also habe ich dann an der Stelle quasi die Folge einfach in Orkus kippen müssen und das, nachdem wirklich auch Arbeit drin steckte. Es ist ja nicht so, dass ich hier 24 Stunden am Tag Langeweile habe und mir überlege, wie ich meine Zeit verschwende. Nein, das ist meine wertvolle Freizeit, wo ich wenige Stücke davon für Podcasts zur Verfügung habe. Ja, und in dem Fall war es halt für den Nuller, ja.
Also ich bin auch wirklich entgeistert, wie Leute, die was gemacht haben, was sie verkaufen wollen, nicht in der Lage sind, in einem Satz zu erklären, was ihr Ding ist. Also so diesen berühmten Elevator-Pitch, das ist doch das absolute Basics. Der muss ja noch nicht mal gut sein, aber der muss halt vorhanden sein. Oder völlig überrascht sind, dass man irgendwelche Hintergrundinformationen haben will oder so, wo ich irgendwie denke, was? Also ich meine, wenn du einfach nur für dich was machen willst und einfach als Hobby und dann postest du das irgendwo und dir ist egal, ob das Leute erreicht oder nicht, ist es ja okay, dann musst du auch nicht Marketing lernen. Aber wenn du was gemacht hast, wofür du Geld haben willst, dann ist das verdammt nochmal Teil deines Jobs, zu lernen, wie man dieses Ding vermarktet. Und das heißt nicht, irgendwie, man muss unglaublich viel Geld ausgeben. Mit Marketing meine ich einfach wirklich nur, ich kann erklären, was mein Produkt ist, ich kann erklären, wie es funktioniert. Und ich kann erklären, für wen es was ist. Und vielleicht auch noch, für wen es nix ist. Das sind so die Basics. Und das kann ich natürlich irgendwie in unterschiedlichen Tonfällen machen und in unterschiedlicher Länge. Aber mein Gott, also so ein fundamentale Skills kann man halt auch lernen. Aber nein, das ist ja alles böse, weil irgendwie, wenn man irgendwo irgendwas Geld nehmen will, ist man ja sowieso schon suspekt. Wo ich denke, ja, weiß ich nicht. Irgendwie, ich finde es schon gut, eine Wohnung zu haben und eine Krankenversicherung und ab und zu was zu essen. Finde ich jetzt nicht irgendwie einen unverzeihlichen Luxus, den ich mir hier erlaube mit meinen Einnahmen.
Nee, ist nicht unverschämt, genau.
Ich muss aber auch nochmal kurz die andere Seite mit der Medaille ansprechen, weil es gibt auch unprofessionelle Podcast-Hosts oder generell Medien-Hosts, die sich in keiner Form vorbereitet haben, nichts von dem in ihnen zur Verfügung gestellten Informationsmaterial auch nur überflogen haben, nicht wissen, wer da vor ihnen sitzt und was diese Person tut und die gesamte Arbeit komplett nur den Gästen überlassen. Und das ist halt auch nicht cool. Es ist okay, man kann aus einer Perspektive von, ich kenne mich mit dem Thema nicht aus und jetzt stelle ich dir Fragen aus dieser Perspektive, kann man einen coolen Podcast oder eine coole Folge, was auch immer, machen. So, das ist absolut legitim. Aber dann muss man sich wenigstens diese Fragen überlegen oder überlegen, was ist für mein Publikum interessant an diesem Gast. Und nicht irgendwie völlig überrascht davon sein, dass Leute was erzählen und vielleicht auch was erzählen, was man noch nicht weiß und dann irgendwie nur als Reaktion, wow, das sind ja auch Podcasts, da komme ich auch nicht ein zweites Mal hin, wenn das so ist. Also genauso wie du halt irgendwie Leute hast, mit denen du immer wieder gerne einlädst, habe ich halt auch Leute, mit denen ich immer wieder gerne, die ich immer wieder gerne für Spielrunden anfrage, wo ich immer wieder gerne irgendwie eben auch Pressekits hinschicke und sage, hey, wollen wir nicht nochmal was zusammen machen? Es war doch letztes Mal cool. Also das gibt's auch von der anderen Seite.
Und was man natürlich auch sehen muss auf der anderen Seite, sonst würden wir uns die ganze Kacke ja auch nicht geben, ist, dass es wirklich in 90% aller Fälle einfach gut läuft.
Ja.
Weil es Leute sind von, ich sage jetzt mal, unserem Schlag, die auch Idealisten sind, die auch wollen, die auch mitdenken und kreativ sind. Und das ist die wichtige Botschaft daran, sonst wären wir alle schon längst weg.
Ja.
Dann gehen wir mal zum Platz 4. Wir nähern uns also der schlimmen Platz 3. Und wir haben der große Nerd-Buyout. Wer will hier mein Geld haben?
Leute, nehmt eure Beta-Blocker, denn an der Stelle muss ich mich jetzt wieder aufregen und ich hoffe, ihr regt euch herrlich mit auf, ja? Ich erinnere mich an eine Zeit, als wir noch mit Holzschuhen durch den Schnee in die Schule gestapft sind und Nerds ihr Material noch in irgendwelchen Seitenstraßen aus dubios aussehenden Läden holen mussten. Diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei, aber was gerade passiert, was ich gerade empfinde, ist, dass die Sache in die andere Richtung überkippt. Ja? Inzwischen hat jeder und fast jeder reichweitige Influencer irgendwie Holy als Werbung oder sowas mit dabei, mit eigenem Rabattcode. Die meisten Reichweite stärkeren Podcasts haben irgendwelche Werbepartner und sonst irgendwas. Und ja, wenn das jetzt nur so eine Werbung wäre, wo ich sagen würde, okay, da will halt jemand irgendwie ein bisschen gegenfinanzieren, dann wäre ich damit ja auch fein. Aber der Scheiß funktioniert auch, ja. Wenn wir jetzt die Nerds mal ein bisschen weiterziehen und auch in den Gaming-Bereich reingehen, dann gibt es speziell konfektionierte, von diesem Influencer gesignte Gaming-Stühle, Tastatur, Maus, Schnicki-Schnacki, Headset, dann noch den extra Holy-Becher, im Moment gerade, glaube ich, in der Kooperation mit dem 1. FC Köln oder sowas. Ist mir auch alles scheißegal. Es interessiert mich nicht. Ich will keinen Fußballschal. Ich will eigentlich nur zocken. Ja? Und dass da dieser ganze Overhead dazukommt, dass wir uns jetzt so vermarkten lassen, das geht mir so dermaßen... Ah, nee. Ich weiß gar keine Worte dafür. Leute, ihr lasst euch da auch zum Kommerzvieh machen und gleichzeitig beschwert euch aber über höher werdende Preise. Okay, ja. Es ist halt immer so. Werbung wird finanziert, wird zur Finanzierung genutzt, da fließt Geld, dieses Geld muss irgendwo herkommen, das drucken die nicht selber. Und das ist euer Geld im Endeffekt wieder, weil entweder müsst ihr den Scheiß kaufen oder die Produkte werden für andere Leute teurer, beziehungsweise eure Produkte werden für Werbung teurer, die andere Leute beeinflussen soll. Werbung ist im Endeffekt, wenn es gut läuft, ein Nullsummenspiel. Und das Geld, das auf der einen Seite reinfließt, muss auf der anderen Seite rauslaufen, sonst macht der Konzern was falsch. Also jegliche Werbung, die ihr im Rollenspiel-Kontext, im Nerd-Kontext, im Gaming-Kontext mitbekommt, muss von irgendwem finanziert werden. Und im Zweifel ist das immer der Konsument. Und das finde ich so dermaßen schade. Muss ich jetzt einen Energy-Drink trinken, um meine eigene Szene zu cross-subventionieren? Nein, muss ich nicht. Es reicht der Grüntee oder der Kaffee und der wird nicht beworben. Ende.
Jetzt wollte ich ja gerade einen Werbedeal anbieten, jetzt hast du es verkackt, sorry.
Ja, nee, also jetzt nicht. Genau, demnächst hier auch Plot Bunny Pantoffeln mit extra Flausch.
Boah, die würde ich sofort kaufen.
Siehst du, funktioniert. Genau, ich habe aber keine Lust, die zu machen, weil ich mache lieber Rollenspiele. Manchmal haben Leute halt auch Bock auf so Merchandise, damit sie halt irgendwie zeigen können, hier ist noch ein T-Shirt mit irgendwie dem coolen Verlagslabel oder hier ist noch ein Sticker oder irgendwas. Das sehe ich auch ein. Das Ding ist halt, ich habe oft das Gefühl, dass diese Werbung, also Werbung ist ja alles. Eine Werbung ist ja auch, wenn ich erzähle hier, ich habe ein Rollenspiel geschrieben. Aber eben bezahlte Werbung und eben dieses Sponsoring, was du meinst, dass halt irgendjemand anders dir Geld dafür gibt, damit du in deinem Podcast sagst, hier ja übrigens hier, was weiß ich, Produkt XYZ existiert. Das ist ja ein anderes Ding, weil das Sponsoring ja oft auch geknüpft ist an Inhalte und dann eben bestimmten Inhalten auch gar nicht angeboten wird, die zu sponsern, weil die irgendwie zu kritisch sind oder zu queer oder zu weird oder zu politisch, in Anführungsstrichen. Das heißt, das ist ja auch so eine Mainstreamisierung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner und dann willst du halt irgendwie trotzdem deine Sponsoring-Kohle haben, aber die geben dir halt kein Geld, wenn du irgendwie zu, keine Ahnung, individuell bist. Da sehe ich halt eher auch irgendwie dieses Problem, dass dieses Sponsoring am Ende auch Einfluss auf den Inhalt hat, von dem, was Leute überhaupt rauspusten können in die Welt und was irgendwie Reichweite kriegt und was irgendwie eben überhaupt Leute erreicht. Weil Werbung an sich, also Leute darüber zu informieren, dass man irgendwas gemacht hat, was sie jetzt kaufen können oder sich anhören können oder anklicken können oder lesen können, das ist ja nicht falsch. Das ist ja auch notwendig, weil irgendwie ohne die Werbung hättest du ja damals auch nicht irgendwie in der Hintergasse deinen Rollenspiel-Dealer gefunden. Und sei es irgendwie Mund-zu-Mund-Propaganda, ist am Ende auch Werbung. Also sozusagen, es ist ja nicht schlimm, ja, das mitzuteilen, dass es coolen Scheiß gibt, den man haben kann. Sondern das Problem ist halt sozusagen eher diese Sponsoring-Geschichte, die halt irgendwie so draufgepfropft wird und mit dem Inhalt nichts zu tun hat, wo auch Menschen keinerlei persönliche Beziehung mehr miteinander haben und deswegen darüber reden und sich gegenseitig einladen oder irgendwas zusammen machen. Sondern halt irgendein Konzern sagt, ja geil, wie kriegen wir unser Produkt an Leute? Wir haben jetzt identifiziert, Nerds sind unsere Zielgruppe. Dann geben wir jetzt mal hier diesem, was weiß ich, Podcast oder sonst was irgendwie Geld, damit die Nerds auch unseren Energy Drink oder unser, was weiß ich was, XY-Produkt, was mit Rollenspielen nichts zu tun hat, kaufen. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen das Problem daran. Und dann nimmt es halt irgendwann, ist es halt auch jenseits dessen, dass man damit halt sozusagen seine Kosten wieder reinholt, weil dann machst du am Ende nur noch Kram für Sponsoring und nicht für das, was du eigentlich machen wolltest, inhaltlich.
Das ist ja auch so eine Feedback-Schleife, ja? Damit ich für Werbung in Frage komme, muss ich so einen gewissen Mainstream-Geschmack erfüllen, den ohnehin schon viel zu viele erfüllen, sonst wäre es ja nicht Mainstream. Und wenn ich dann den Vertrag habe, dann kommen auch so Sachen wie, ja, mach doch mal oder könntest du nicht oder sonst irgendwie. Und im Endeffekt, ja, machst du dich so ein bisschen crack-abhängig, sage ich jetzt mal, von dieser Werbung. Und ehe du dich versiehst, geht's eigentlich fast nicht mehr ohne, weil du ja auch die Leute verlierst, die sagen, ich will den ganzen Quatsch nicht, ich möchte nur den Inhalt. Ja?
Ja.
Also ich merke das schon, ja. Also mal abgesehen davon, dass die neueste Staffel von Seven vs. Wild sowieso unterirdisch war, habe ich da schon gemerkt, wenn da irgendwie so eine Fratze reinkommt und mir eine Autoversicherung andrehen will, da schaue ich schon mal weg. Und dann kann es auch mal sein, ich schaue 5 Minuten weg und kriege vom Inhalt gar nichts mehr mit. Und ja, dann vermisse ich es auch nicht.
Es ist aber, glaube ich, auch wahr, dass Leute immer weniger bereit sind, für Arbeit auch Geld zu bezahlen. Deswegen funktionieren da solche Sachen, solche Modelle wie, ich habe jetzt ein Patreon oder irgendwie mein Podcast wird über Ko-fi finanziert oder so. Also dass sozusagen die Leute, die das auch, dieses Medium auch konsumieren, helfen, das zu finanzieren, dass es gemacht wird. Gerade eben bei so Freizeitprojekten, wo man halt nicht am Ende ein Buch in der Hand hat oder so, sind Leute auch immer weniger bereit, da irgendwie Geld dafür bezahlen. Und das finde ich halt auch ein Problem, dass das immer so für selbstverständlich genommen wird, dass Leute in ihrer Freizeit Podcasts machen oder Blogs betreiben oder Rezensionen schreiben oder irgendwas anderes, Actual Plays veranstalten. Das ist ja für die meisten nicht ihr Job. Und trotzdem haben sie aber eben Kosten. Und die dürfen sie auch wieder reinholen, meiner Meinung nach. Und das finde ich, also da kann man auch nochmal einfach sich überlegen, wo stecke ich eigentlich mein Geld rein? Weil stecke ich mein Geld in das Kaufen von irgendeinem Gimmick? Oder kann ich vielleicht dieser Person einfach direkt Geld geben? Dann landet nämlich viel mehr von dem Geld auch wirklich bei dem Ding, was ich eigentlich unterstützen will.
Aber das ist ja die Philosophie, die bei den meisten Konsumenten so ein bisschen durchschlägt. Es gibt ja alles, in Anführungszeichen, für den Podcast kostenlos. Irgendwelche Google-Apps sind ja kostenlos, wieder Anführungszeichen. Dabei kosten sie immer irgendwas. Irgendwen kosten die, weil die Entwickler arbeiten nicht umsonst. Niemand arbeitet umsonst. Die wollen ja auch was essen und was weiß ich, Dachstrom, sonst irgendwas, ja? Also gibt es da auch Werbeeinnahmen oder mit euren Daten wird Geld verdient oder sonst irgendwas? Also kostenlos gibt's nichts. Aber eine ganze Menge Leute sagen, ja, der Podcast, der Videocast, sonst irgendwas, das ist ja kostenlos, da muss ich ja nichts dafür bezahlen und sind es gewohnt, dass man nichts bezahlen muss, nichts Monetäres zahlen muss. Ja? Daraus leitet sich ab, es geht ja auch kostenlos.
Ich glaube, wir müssen mehr darüber reden, was Dinge tatsächlich kosten in der Herstellung oder im Machen, wie viel Zeit irgendwo reinfließt, was Equipment kostet und so weiter, um einfach so ein bisschen deutlich zu machen, dass man das nicht in 5 Minuten macht und dass ein Podcast, der irgendwie gut geschnitten ist und eine Stunde dauert, deutlich mehr Stunden im Machen gekostet hat als diese Stunde. So, und auch mehr als die 1,5 Stunden Gespräch, die man führt oder so.
Und noch viel wichtiger, nicht nur, was er kostet, sondern vor allem, was er wert ist.
Ja, das sowieso.
Dann sind wir jetzt bei den Top-3-Themen gelandet und haben jetzt was ganz Spannendes mitgebracht, nämlich, jetzt habe ich es vergessen, was es war.
Du meinst jetzt Fantasy-Monokultur?
Genau, du hattest was gesagt, du hattest als Thema mitgebracht, warum Fantasy-Monokulturen nicht gut sind fürs Rollenspiel oder vielleicht auch generell für die Nerdwelt. Und mir fällt da schon eine ganze Menge zu ein, was so eine typische Fantasy-Monokultur ist. Im Rollenspiel, ich glaube, wir müssen gar nicht groß drüber reden. Wir alle wissen, was gemeint ist. Alle denken primär seit den letzten 5 oder 10 Jahren an Dungeons & Dragons. Vorher haben sie immer alle gedacht an das schwarze Auge. Aber ich bin schon wieder total drin jetzt im Rollenspielthema. Du hast vielleicht ein bisschen breiter gefasst mit deiner Meinung. Deswegen, Andrea, was meinst du denn überhaupt damit?
Ja, ich meine mit Fantasy-Monokultur diese Tendenz, dass immer wenn Leute, also ich übertreibe jetzt, es ist natürlich nicht immer, aber ich sage immer, weil wir ranten, immer wenn Leute sowas wie Rollenspielvereine oder Veranstaltungen oder irgendwelche Plattformen oder Läden oder sonst irgendwas benennen wollen, kommt immer als erstes irgendwas mit Fantasy. Irgendwas mit Elfen, Zwerge, Orks, irgendwas mit Abenteuer, irgendwas mit Mittelalter, irgendwas mit Taverne oder Kessel oder Schmiede oder sonst irgendwas. Und man hat immer vor Augen Drachen, Zauberei, Schwerter, wallende Gewänder, ihr kennt es. Und ich habe jetzt entschieden, dass ich keine Beispiele nenne, weil ich hier jetzt nicht irgendwelche speziellen Leute oder Gruppen öffentlich ankacken will, sondern weil es mir halt um das Muster an sich geht und da gibt es halt viele Beispiele und alte und neue und so weiter. Mich nervt das inzwischen unfassbar, vor allen Dingen, weil es halt suggeriert, dass es nichts anderes gibt und dass Rollenspiel immer Fantasy ist und immer Mittelalter ist und immer meistens auch irgendwas mit Kämpfen ist und immer ziehen irgendwelche HeldInnen aus und töten Monster und looten Dungeons und retten die Welt oder vielleicht auch nur 2 davon. Und abgesehen davon, dass in dieser Art von Geschichten und dieser Art von Abenteuern einfach sehr oft auch so kolonialistische Muster drin sind, das ist aber ein Rant für einen anderen Tag, ist es halt auch einfach irgendwann langweilig. Und es schließt vor allen Dingen einfach auch alle aus, die sich eben nicht primär für Fantasy interessieren, aber trotzdem für Rollenspiel oder vielleicht auch nur für andere Ecken von Fantasy. Und du hast es gerade schon gesagt, ich finde wirklich, dass man da auch diese Norm spürt, die so von D&D und DSA gesetzt wird, die ja beides Fantasy-Welten sind und in der meistens eben auch so pseudo-mittelalterliche Fantasy gespielt wird. Auch wenn es für Dungeons & Dragons inzwischen auch natürlich andere Settings und Abenteuer gibt. Aber das Default ist immer noch irgendwie, das ist das, was wir auf T-Shirts sehen, das ist das, was auf Flyer-Motiven kommt, das ist das, was uns überall um die Ohren geballert wird. Und das Schlimme ist, ich merke das inzwischen auch an mir selber, dass ich irgendwie in diesem, irgendwie keine 5 Jahre, jetzt keine 6 Jahre in der Rollenspielszene und schon habe ich nicht irgendwie von diesem Fantasy-Ding irgendwie infiziert worden. Und habe irgendwie das gemerkt, irgendwie, ich habe vor kurzem das Cover gemalt für das ziemlich zufällige Zine Foliant F. Das kommt jetzt zu den Gratis-Rollenspieltagen. Und da geht es halt unter anderem um Hexen. Und ich dachte, ja cool, Hexe mit Kessel, geiles Motiv, habe ich Lust drauf, male ich. Und dann habe ich mich dabei erwischt, wie ich dieser Hexe wieder so ein wallendes, bodenlanges Mittelalterkleid gegeben habe in meiner ersten Skizze. Und dann habe ich da drauf geguckt und mir gefällt das überhaupt nicht. Warum habe ich wieder so eine Mittelalterhexe gemalt? Und dann habe ich mich noch sozusagen selber gebremst. Und jetzt in der finalen Version hat sie eine Lederjacke und eine Hose. weil eben die Hexen in dem Scene selber auch durchaus in verschiedenen Zeiten funktionieren und weil ich einfach Bock hatte, dieses Klischee mal zu brechen. Ist aber trotzdem ein Kessel, hat trotzdem eine Katze, trotzdem eine Kröte, ist trotzdem irgendwo auf einem, keine Ahnung, Berg im Wald mit Fledermäusen im Hintergrund, weil ich halt die Kombi auch irgendwie spannend fand. Und das andere, wo ich es nicht so gut geschafft habe, mich selber zu bremsen, ich habe neulich für den Verein Pen & Paper Köln einen Workshop gegeben zu inklusivem Game Design, demnächst auf YouTube. Und da habe ich halt auch gemerkt, ich habe da versucht, sehr allgemein zu reden und bin immer wieder bei irgendwie so Abenteuergeschichten und so typischen Fantasy-Settings gelandet und war dann von mir selber total genervt, weil ich ja selber auch so viele andere Spiele geschrieben und gespielt habe und gelesen habe. Ich sollte es besser wissen und trotzdem bin ich in diese Falle getappt. Und insofern, nicht falsch verstehen, es ist nicht so, dass ich Fantasy hasse. Ich mag Fantasy auch. Ich mag aber sehr, sehr viele andere Sachen genauso gerne oder sogar noch lieber und fände es halt cool, wenn wir insgesamt, ich selber halt auch, einfach mehr Bewusstsein haben, das präsenter behalten, dass es andere Sachen gibt und auch diese Bandbreite nach außen zeigen, damit eben wir mehr Leute ansprechen, weil das ist ja das, was die meisten sich wünschen, dass irgendwie mehr Leute zum Rollenspiel finden, dass mehr Leute Bock darauf haben und die erreicht man eben auch, indem man ihnen diese Vielfalt zeigt. Weil es gibt ja Cyberpunk-Spiele, es gibt Krimi- und Ermittlungsspiele, es gibt Postapokalypse, es gibt Telenovelas, es gibt historische Settings, es gibt jetztzeitrealweltliche Settings, es gibt Spiele mit Romantik, mit Science-Fiction, wo es um Kunst geht, um Superheroes und so weiter. Und selbst wenn wir Fantasy erzählen, gibt es ja trotzdem immer noch andere Settings als dieses Mittelalter-Abenteuer-Ding. Wir können was mit Geistern erzählen, wir können Horrorgeschichten erzählen, es gibt Slice-of-Life-Geschichten in Fantasy, wir können vielleicht die Monster spielen und nicht die Heldinnen. Wir können historische, also in andere historische Zeiten gehen und da Fantasy spielen oder wir können in die Gegenwart spielen und gucken, was ist Fantasy in der Jetztzeit und so weiter und so fort. Und ich wünsche mir einfach von der Rollenspielszene an sich mehr Kreativität und ja, einfach mehr sichtbare Vielfalt von dem, was ja schon längst da ist. Und Monokultur ist immer kacke, egal ob bei Fantasy oder bei irgendwas anderem. Ist nie gut. Immer gut Abwechslung und Vielfalt. Genau. Das ist mein Rant.
Ich glaube, ich muss für die Monokultur zumindest ein ganz klein wenig eine Lanze brechen, damit wir zumindest ein bisschen Gegenrede drin ist, weil du hast ja im Prinzip recht. Aber ich möchte erst wieder eine Anekdote bringen, die ich schon tausendmal gebracht habe, aber die passt einfach so gut. Es gibt nämlich nicht nur quasi im Rollenspiel Monokultur, sondern so ein bisschen auf der Metaebene. Es gibt eine Monokultur bei den Medien, die sich befassen mit Rollenspiel.
Ja.
Beispielsweise Podcasts oder Blogs. Und ich will jetzt zum Beispiel jetzt nicht schießen gegen meinen lieben Freund André vom Würfelheld, aber fuck, jeder Rollenspiel-Podcast, jeder Brettspiel-Podcast und Blog und YouTube-Kanal und Twitch-Kanal, die haben alle irgendwas mit Würfel im Namen oder Dice im Namen oder W20 im Namen oder W6 im Namen. Und ganz ehrlich, so blöd Nerds gegen Stefan klingt oder so blöd der nerdige und niveauvolle Trash-Talk klingt und gerade bei Nerds gegen Stefan, so oft ich den Leuten erstmal erklären muss, wer ist eigentlich Stefan und warum ich nicht Stefan bin? Aber wenn die das einmal gehört und verstanden haben, dann wissen die dann auch, worum es geht. Und die merken sich das auch über 10 Jahre teilweise. Ich merke das ja wirklich, wie Leute nach 10 Jahren noch kommen und sagen, hey, du bist doch der Typ mit dem lustigen Namen vom Blog.
Ja.
Wenn du so einen Allerweltsnamen hast, wo zum 100. Mal Würfel drin ist, dann wird das vergessen, ganz ehrlich. Und es fing ja schon an irgendwie, ich glaube, in einer der ersten Folgen, wo ich sowohl den André hatte, den Würfelhelden, als auch den Michael, der ja der Lord oder der Herrscher der Würfel ist mit Lord of the Dices, da gab es teilweise schon ein bisschen Verwechslungen bei manchen HörerInnen. Und deswegen, ja, also es gibt also auch überall sonst Monokultur. Aber ich will zumindest mal so ein oder zwei positive Aspekte nennen, damit es jetzt nicht ganz so rentig ist. diese ganz hohe Wiedererkennbarkeit und das halt alles Fantasy ist mit Drachen und so weiter, das macht es teilweise halt aber auch sehr viel einfacher. Also wenn ich eine Welt beschreibe, ich spiele ja immer noch sehr oft mit Leuten, die relativ neu im Rollenspiel-Hobby sind, die generell neu im Nerd-Hobby sind. Und selbst wenn die nicht Herr der Ringe geschaut haben oder so, die wissen schon mal vom Grobkonzept her, wie ein Ritter funktioniert, die wissen, wie eine Zauberin funktioniert, die wissen, wie ein Drache funktioniert. Dasselbe habe ich probiert mit Science Fiction. Da kamen Sachen raus, weil jeder eine andere Idee hatte, wie Science Fiction funktioniert, wenn sie überhaupt so grundlegende Sachen wussten wie, ist es Schwerelosigkeit im Weltraum? Also ich muss sagen, ich glaube, wenn es darum geht, die Einstiegshürden zu senken mit Leuten, die wirklich überhaupt null Ahnung haben. Und ich weiß, wir kriegen das in unserer Nerd-Bubble nicht immer so mit, aber es gibt ja sogar Menschen da draußen und sind nicht wenige, die noch nicht mal Star Wars geguckt haben, nicht einen einzigen Teil oder so, die also wirklich überhaupt keine Ahnung von so grundlegenden Science-Fiction-Kram haben. Da im Verhältnis ist tatsächlich Fantasy durchaus einfacher, um die Leute ranzuholen.
Ja.
Und quasi heranzulocken, generell erstmal dieses Nerd-Thema.
Ja.
Und was vielleicht auch einfacher ist, gerade weil es auch so eine Monokultur in Anführungszeichen ist, ich glaube, weil es halt auch alles so ein bisschen ähnlich ist, ja, und es gibt Dark Fantasy und es gibt High Fantasy und keine Ahnung was für Fantasy, aber weil alles doch immer noch so ein bisschen ähnlich ist, ist es auch zum Beispiel einfacher, mal ein anderes Rollenspiel auszuprobieren. Also wenn es Rollenspiel A einen Drache gibt und Rollenspiel B einen Drache gibt, dann kannst du trotzdem immer probieren, okay, hier habe ich das System, keine Ahnung, das DSA-System, 3W20, und hier habe ich das Dungeon-Dragon-System, hier unterwürflich mit 1W20. Überwürfeln? Überwürflich. Oder ich nehme irgendein Nischensystem und würfel, weiß ich nicht, 50W6. Wenn ich aber jetzt ein Cyberpunk-System oder Science-Fiction-System nehme, da ist das teilweise so unterschiedlich, allein wie, sagen wir mal, wie mächtig eine Laserkanone ist. Wenn du ein Raumschiff hast, manche Raumschiffe guckst du an, gehen kaputt, in einem anderen System sind Raumschiffe unbezwingbar oder Space Marines, Weltraumritter in Anführungszeichen. In einem Rollenspiel sind die, zack, du guckst sie an, sind tot. Im anderen sind sie unsterbliche Maschinen, wie bei Warhammer oder so, wo es ja fast unmöglich ist, so einen Space Marine umzunieten. Das ist viel schwerer für die Leute, sich da rein zu versetzen. Und deswegen muss ich auch sagen, und ich bin ja ein riesiger Science-Fiction-Fan, aber wenn es darum geht, irgendwie Leute neu reinzuholen, ins Hobby zu begeistern mit irgendwas, dann muss ich, in Anführungszeichen, muss ich immer Monokultur, Fantasy, am besten Elfen, Zwerge, Orks, Drachen nehmen, weil das einfach so viel besser funktioniert und die Einstiegshürde so viel mehr senkt.
Ja, also du hast natürlich recht, dass alles, was sozusagen so einen Meme-Status hat, und das hat ja, hatten wir diese Fantasy-Sachen, das kennen mehr Leute, da können mehr Leute dran anknüpfen, das ist richtig. Und ich glaube, das liegt aber eben auch wieder daran, dass D&D und DSA und alles, was da so dranhängt und letzten Endes auch Tolkien, einfach so eine breite Bekanntheit hat, dass es da dann auch, dass Leute da weniger von abweichen, beziehungsweise wenn sie davon abweichen, dann wird das nicht mehr wahrgenommen. Es gibt ja diese ganzen anderen Fantasy-Sachen, die komplett anders funktionieren und wo Zauberei irgendwie auch, das kann ja auch irgendwie von, Leute sind super mächtig oder Leute können irgendwie nur Kleinkram zaubern. Diese Vielfalt gibt es ja schon durchaus auch. Und natürlich haben wir nicht dieses Äquivalent von das eine universelle Science-Fiction-Universum, auf das wir uns alle beziehen, das wir alle in Anführungsstrichen kennen. Aber es ist ja auch gar nicht wahr. Es haben ja gar nicht alle Tolkien gelesen. Es haben nicht alle, können nicht alle mit dieser Art Geschichte was anfangen. So. Und manchmal holt man die Leute halt ab, weil man es anders macht. Also ich bin halt eine, ich nehme mich da immer selber als Beispiel, weil ich irgendwie sage, ich habe ja nicht zufällig erst so spät in meinem Leben zum Rollenspiel gefunden, weil mich das halt nie angesprochen hat. Ich habe kein Tolkien gelesen. Ja, ihr könnt mich jetzt canceln.
Ich aber auch nicht.
Es hat mich einfach nicht, ich habe es versucht, es hat mich einfach nicht abgeholt irgendwie als Teenie und dann habe ich halt was anderes gelesen und mein Fantasy-Zugang war halt über eine komplett andere Ecke. Weiß ich nicht, jetzt könnte ich es vielleicht nochmal versuchen, vielleicht würde es mir jetzt besser gefallen, weiß ich nicht. Aber ihr lasst halt super viele Leute zurück, wenn ihr nur Fantasy macht und nur Elfen, Zwerge, Orks, Drachen, Schwertkampf. das ist eben mein Punkt. Es ist ja gar nicht schlimm, das ab und zu mal zu benutzen oder das auch zu benutzen. Aber wenn ihr das nur benutzt und nie erwähnt, dass es auch andere Spiele gibt, in denen man andere Sachen machen kann, weil man könnte genauso gut sagen, die Leute abholen und sagen, hier, stell dir vor, du bist Miss Marple und irgendwie in deiner kleinen Stadt ist ein Mord passiert und die Polizei ist unfähig und jetzt bist du die Einzige, die sich da irgendwie drum kümmern kann, oder ihr seid drei Freundinnen und ihr seid alle Miss Marple. Was machst du? Du könntest genauso gut eine klassische Geschichte so anfangen, das machen aber viel weniger Leute, weil sie in diesem Default feststecken. Und das wäre halt einfach mein Aufruf, hinterfrag den mal und hinterfrag, ob der für jede Situation und für jedes Gegenüber der richtige Ansatzpunkt ist. Weil ich glaube nicht, dass das der Fall ist und ich glaube, mehr Vielfalt täte uns allen gut und würde am Ende einfach mehr Leute reinholen, die dann am Ende vielleicht auch Fantasy spielen wollen, aber eben nicht nur.
Das war ja jetzt fast schon so ein bisschen konstruktiv. Das heißt, wir müssen uns jetzt wieder richtig reinranten. Und deswegen sind wir schon auf dem zweiten Platz und haben diesmal hyperkritische Kunden oder Leser. Und ich glaube, Michael, du hast da was mitgebracht.
Ja, natürlich.
Bevor ihr gleich wieder anfangt, ganz viel zu erzählen, ganz kurz. Ja, es gibt einfach viel zu viele hyperkritische LeserInnen von Blogs oder HörerInnen von Podcasts. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Du bist ja auch, Michael, ganz oft beim Pottwichteln dabei. Vielen Dank dafür. Und die allermeiste Kritik, das allermeiste Feedback bekomme ich immer beim Pottwichteln, wenn Leute sagen, wir haben Fragen falsch beantwortet. Selbst wenn wir irgendwie, keine Ahnung, beim Thema Verlag letztes Jahr Thomas Michalski, der wohl die meiste Ahnung hat, dazugeholt haben und der hat alles uns erklärt von A bis Z und so weiter und so fort, kam noch ewig lange Lamenti, was wir alles nicht gemacht haben für irgendwelche Sondergedankensprünge. Wie, weiß ich jetzt nicht. Man könnte ja auch die Regeln anders formulieren, dass sie anders im Buch drinstehen als Zukunft des Verlagswesens. Ja, okay.
Du hast es ja gerade schon gesagt, das Thema kommt von mir. Und Andrea, du hast ja vorher schon gesagt, dass im Prinzip die größte Kunst ist, Kritik auch annehmen zu können. Und ja, ich nehme Kritik gerne an. Ich habe schon viel Kritik bekommen, ob es jetzt für den Podcast oder für irgendwelche anderen Dinge ist. Aber ich versuche da auch immer zu hören. Es gibt ja dieses Vier-Ohren-Modell von Fritz von Thun. Zu hören, was derjenige oder diejenige mir in dem Fall sagen möchte eigentlich. Ob es jetzt irgendwie eine Selbstoffenbarung ist oder ein Appell oder wie auch immer. Also ich nehme Kritik an und höre zu. Was ich aber ganz, ganz giftig finde, ist dieses hinter Barrikaden hervorschießen und dann wieder in Deckung gehen und nicht mehr Kontakt zu liefern, keine Schnittstelle mehr zu liefern. Ja? Das hatte ich jetzt schon im Podcast ganz häufig, dass irgendwelche Leute sich aufgeregt haben, wie ich jetzt irgendwie ein Paar im Interview haben kann, wo er früher eine Sie war und trotzdem sind sie noch zusammen und sowieso und überhaupt. Ja, okay. Ich höre mir an, was du sagst, aber dann lass doch wenigstens zu, dass ich auch im Rückschritt mich erklären kann und blockiere mich dann nicht oder sowas, ja? Besonders schlimm finde ich es dann, wenn es dann auch noch in einer Öffentlichkeit passiert. Wenn mir jemand privat schreibt, da kann ich diese Kritik dann einfach nehmen und sagen, okay, du bist nicht am Austausch interessiert. Ist gut. Das ist dein persönliches Dilemma. Du bist nicht an Austausch interessiert. Geh und stirb damit oder mach sonst was damit. Aber scheiße ist es natürlich, wenn es in einem Discord passiert und da jemand sagt, ja, euer Produkt, das ist ja unnutzbar, voller Fehler. Hier zum Beispiel auf Seite 5 habe ich schon einen Fehler gefunden. Höfliche Rückfrage und wo noch? Kommt nichts. Ein paar Tage später, man hat auf mein Feedback gar nicht reagiert. Doch, bloß du hast nicht mehr reagiert. Ja, okay. Also ich habe es mir jetzt nochmal durchgelesen, es ist völlig unnutzbar. Was denn? Keine Antwort mehr. Ich habe mir nicht anders helfen gewusst, ich habe sogar angeboten, ich nehme dein Produkt zurück. Ich erstatte dir die Kosten. Keine Reaktion mehr. Ich habe die andere Community gefragt, was meint ihr denn dazu? Was stimmt nicht? Was fehlt? Was muss man anders machen? Okay, solche Kritik ist sicher auch irgendwo wertvoll. Und derjenige hat ja auch Besseres zu tun mit seiner Zeit, als einfach nur dämliche Kritik rauszuhauen. Sonst könnte er auch, keine Ahnung, McDonald's schreiben, dass, was weiß ich, ich verrenne mich gerade in blöden Beispielen. Also die Leute haben sicher Wertvolleres mit ihrer Zeit zu tun, als einfach nur irgendeine Kritik zu äußern und sich nicht weiter damit zu beschäftigen. Also hat auch der irgendeinen Antrieb gehabt, irgendeine Motivation. Und die würde ich gerne wissen, weil ich wirklich daran interessiert bin. Was macht dich unglücklich mit dem, was ich fabriziert habe? Aber wie gesagt, dazu muss halt einfach auch der Austausch da sein. Und Leute, seid doch dann wenigstens so gut. Wenn ihr euch die Zeit nehmt, eine Kritik zu äußern, dann nehmt euch auch die Zeit, auf Rückfragen zu antworten.
Ja, oder auch setzt das Ding irgendwie in Kontext. Ich hatte das neulich auch, dass jemand gesagt hat, ja, und irgendwie bei dem und dem Spiel, da war ein Satz, der irgendwie nicht funktioniert hat. Und dann habe ich gesagt, kannst du mir nochmal sagen, welchen Satz? Dann kann ich das mir einfach nochmal anschauen, ob da wirklich ein Fehler passiert ist. Und dann kam halt irgendwie als Antwort nur, jetzt habe ich den nochmal gelesen und ich habe den falsch gelesen. Ich habe den Punkt übersehen. Und das ist halt irgendwie manchmal, wo ich denke, erstens vielleicht nochmal kurz innehalten und sich fragen, ist es gerade wirklich ein Problem? Kann man dieses Problem noch beenden? Also kann man es noch ändern? Wenn jetzt irgendein Druckding, keine Ahnung, irgendwas ist gedruckt und dann sehe ich, oh, da fehlt ein Leerzeichen, dann schreibe ich ja nicht an den Verlag und sage, hier fehlt ein Leerzeichen, weil es ist ja sowieso schon zu spät. Wenn ich sehe, dass irgendwie, keine Ahnung, ein Name im Impressum falsch ist oder fehlt, dann schreibe ich da sehr viel eher, weil ich denke, das ist was, was einfach absolut, also Credits kann man nicht einfach weglassen. Die müssen stimmen und dann, da würde ich mich halt melden. Oder da würde ich auch hoffen, dass Leute sich bei mir melden und mich darauf aufmerksam machen. So, und da macht man eben auch einen anderen Aufwand, um das zu korrigieren, wenn es passiert ist, was mir auch schon passiert ist, dass ich einen Namen falsch geschrieben habe. Also so ein komplett irgendwie alles, man findet irgendeine Art von Fehler, völlig egal welchen, und dann ist das ganze Produkt scheiße. Es gibt keinerlei Verständnis mehr dafür, wie viel Arbeit reingeflossen ist, damit der Rest korrekt ist, damit der Rest funktioniert, damit irgendwie wie normal es ist, dass in gedruckten Büchern trotzdem Fehler drin sind, trotz aller Qualitätskontrolle durch ursprüngliche Autorin, durch Lektorat, durch Korrektorat, durch Layout womöglich noch. Und trotzdem sind am Ende noch Fehler drin, weil das einfach passiert, weil Menschen Menschen sind. Dann eben einfach überhaupt nicht mehr zu differenzieren, was ist jetzt wirklich ein Problem? Oder auch nicht mehr zu differenzieren, weil manche viele Verlage machen ja auch sowas, dass sie hier sagen, hier vorab PDF und meldet euch, wenn ihr was findet, damit wir es noch korrigieren können, damit eben mehr Augen drauf geguckt haben. Und das dann nicht zu nutzen, sondern ein halbes Jahr später zu sagen, ach, ich habe übrigens noch einen Fehler gefunden, könnt ihr den noch ändern? Weil es einfach unvergleichlich mehr Aufwand ist, ein bereits veröffentlichtes PDF auszutauschen auf all den Plattformen, wo man das womöglich anbietet, als es von Anfang an vor dem Release oder vor dem Druck noch zu verbessern. Also da auch manchmal einfach mit Timing zu gucken, wo ist jetzt der richtige Ort und Zeitpunkt.
Trommelwirbel, Trommel, Trommel, Trommel. Wir sind auf Platz 1, der größte Aufreger, den es dieses Jahr gab und letztes Jahr und ich glaube auch die letzten 10 Jahre. Ihr wisst alle, worüber wir jetzt sprechen werden. Jetzt geht es um generative KI im Rollenspiel.
Nee, ich bin kein Fan. Also kurzer Disclaimer, wir reden über generative KI im Sinne von hier so Chatbots und Bildgeneratoren und solche Sachen, dass der Rahmen gesteckt ist. Ich sage jetzt KI, aber ich meine eigentlich immer generative KI. Was mich ankotzt. Also ich habe jetzt versucht, mehr Aspekte an dem Thema zu finden, die Jasmin nicht schon erzählt hat, weil die hat ja auch schon über KI gerantet in eurer letzten Folge dazu. Und zwar, das, was mich unfassbar ankotzt, ist, dass dieses KI-Sachen geframed werden, dass so diese Technologie absolut unkritisch abgefeiert wird, ohne dass die Leute, die sie abfeiern, verstehen, was diese Technologie überhaupt tut und was sie kann und was sie halt auch vor allen Dingen nicht kann. Das wird dann ständig irgendwie, also das sind dann Leute, die benutzen ihren Chatbot als Suchmaschine. Das sind Leute, die denken, dass ihre KI denken kann. Das sind Leute, die erwarten, dass eine KI, also eine generative KI, kreative Dinge tun kann, was sie per Definition nicht kann, weil die generative KI nur Wahrscheinlichkeiten errechnen kann. Und das kann nicht was Kreatives, nie Dagewesenes sein, sondern das kann immer nur das sein, was es schon 350.000 Mal gibt, weil das ist ja das, was, wo die KI ihren Durchschnitt errechnet, was jetzt als nächstes kommen sollte. So. Und dann immer dieser Quatsch mit, ja, man muss mit der Zeit gehen und das ist jetzt die Technologie und als wäre jede Technologie geil und als wäre jede Technologie eine, die auch für immer bleibt. Also Laserdiscs haben sich jetzt ja auch nicht durchgesetzt. Kryptowährung hat sich jetzt auch nicht durchgesetzt. NFTs, die Blase ist auch geplatzt. Das sind auch alles Sachen, mit denen wir zugeballert worden sind bis zum Abwinken, wo alle gesagt haben, das ist absolut unverzichtbar, die Zukunft und ohne das geht's nicht. Und es ist halt auch Quatsch. Also nur weil es Technik ist und neu ist, ist es noch nicht automatisch gut. Und man kann sich schon auch mal die Frage stellen, braucht man das? Und was macht es? Und was hat es für Auswirkungen, wenn man es benutzt? Und genauso kotzt mich an dieses Ganze, ja, die KI ist jetzt halt da, die wird jetzt bleiben, da müssen wir jetzt mit leben, da müssen wir uns jetzt mit abfinden. Weil ich einfach denke, was soll dieser Fatalismus? Was soll dieses sich selber handlungsunfähig machen, indem man schon entscheidet, dass man sowieso nichts machen kann und dann muss man es halt benutzen? Das ist doch Quatsch. Wir haben doch als Kundschaft, als Nutzende, haben wir doch auch eine Macht, irgendwie Dinge zu nutzen oder halt auch nicht zu nutzen und da deutlich zu machen, dass wir dafür kein Geld ausgeben oder deutlich zu machen, dass wir diese Produkte nicht wollen, dass wir diese Produkte nicht kaufen. Also weder eben die Technologie an sich als eben Sachen, die damit erstellt worden sind. Und diese KI, ganzen generativen KI-Sachen, da macht ja niemand Profit. Die schieben sich ja nur irgendwie Investitionsgelder im Kreis. Und es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Es werden absolut künstlich irgendwelche Anwendungsfälle konstruiert, wo es null Bedarf gibt, weil Leute irgendwie denken, sie brauchen jetzt KI und dann müssen sie jetzt irgendwas aus den Fingern saugen, wo sie diese KI irgendwie anwenden können. Und niemand will es. Die Kundschaft will es nicht. Es gibt zwei Umfragen. Orkenspalter TV hat eine ziemlich differenzierte Umfrage gemacht. Die Krähenfeekorn hat eine Umfrage gemacht. Die absolute Mehrheit der Leute will keine KI-Sachen und schon gar nicht will sie für KI-Produkte Geld bezahlen. Und es gibt aber immer noch Leute, die sagen, ja nee, irgendwie ohne KI kann ich halt nichts machen, wo Leute irgendwie mir Geld für geben, wo ich dann denke, ja vielleicht suchst du dir dann einfach einen anderen Job. Also das wird jetzt irgendwie slop, wird jetzt als Kunst verkauft mit diesem Argument, ja ich habe mir bei meinen Prompts aber auch irgendwie Mühe gegeben. Und da musste ich aber irgendwie mehrere Flaschen Wasser wegkippen und Strom verbrauchen, damit ich jetzt irgendwas kriege, was ich auch brauchen kann. Und kein Verständnis, wie künstlerische Prozesse funktionieren. Die wollen auch nichts lernen, die wollen auch nichts, nicht arbeiten für irgendein Ergebnis, sondern die wollen einfach nur das Lob und die Instant-Befriedigung, dass sie irgendwo auf den Button gedrückt haben und jetzt haben sie ein Bild. Die sehen auch nicht, ob das Bild gut ist, weil sie kein Kunstverständnis haben. Die können die Anatomiefehler nicht erkennen, die können Logikfehler nicht erkennen, die können Fehler bei Licht und Schatten nicht erkennen. Und das ist halt auch alles wahr, auch wenn irgendwie es nicht sechs Finger sind, was offensichtliche Sachen sind. Dann wird immer noch teilweise so getan, dann wird so verschleiernd kommuniziert, ja, wir überarbeiten das dann ja nochmal. Und dann manche Rollenspieleverlagen sagen irgendwie, ja, wir zahlen auch dafür noch normale Honorare, wenn wir jetzt mit der KI übersetzen. Die bezahlen aber keine Übersetzungshonorare, sondern die zahlen Lektoratshonorare, die deutlich niedriger sind. Die Leute machen aber die Arbeit von ÜbersetzerInnen und müssen trotzdem sich zusätzlich noch mit diesem Schrott beschäftigen, den die KI ausgespuckt hat und das irgendwie besser machen. Das heißt, es ist noch nicht mal ein kreativer Job, sondern es ist irgendwie eine absolut undankbare, unspaßige Arbeit, für die sie absolut schlecht beschissen bezahlt werden. Und dann sollen wir am Ende noch dankbar sein. Und das wird aber für die normalen, regulären Preise verkauft, wie andere Sachen halt auch. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie Preisnachlass, weil es mit KI gemacht. Und das ist einfach so diese gesamte Haltung von, ach naja, für euch reicht's. Ihr braucht nichts mit Qualität, ihr braucht nichts, wo Menschen irgendwie was reingesteckt haben, ihr braucht auch kein Fachwissen, ihr braucht auch irgendwie keine Kompetenzen. Nehmt einfach hier Slop. So. Will noch jemand Slop? Ich habe noch Slop im Angebot. So. Wenn man dann sagt, ja, weiß ich nicht, ich habe irgendwie, finde es aber schon irgendwie geil, wenn Menschen irgendwie Kunst machen und mit Kunst meine ich wirklich sehr vieles. Also ich meine halt Rollenspiele schreiben, ich meine Zeichnen, ich meine Texte schreiben, ich meine Musik machen, ich meine Übersetzen, ich meine all die kreativen menschlichen Tätigkeiten, die man so machen kann, die inzwischen angeblich KI übernehmen kann. Und wenn man dann sagt, ja, weiß ich nicht, brauchen wir nicht, wollen wir nicht, dann tun die Leute so, als wäre Kunst machen irgendeine total elitäre Veranstaltung, die nur ganz wenigen von uns irgendwie zugänglich ist, weil man ja irgendwie, keine Ahnung, zu Hause keinen Stift hat und keinen Zettel, womit man eine Zeichnung machen könnte oder irgendwie es nicht haufenweise kostenlos zugängliche Datenbanken mit Bildmaterial gibt für alle Leute, die einen Internetanschluss und einen Browser haben. So ein vorgeschobener Quatsch, dass man das auch nicht bezahlen kann, dass Menschen Kunst machen, wo ich irgendwie denke, mein Gott, wie unkreativ kann man sein? Die Leute haben jahrhundertelang Kunst gemacht, ohne dass irgendjemand KI hatte. Lasst euch verdammt nochmal was einfallen. Ihr seid doch kreativ. Und wenn ihr selber nicht in der Lage seid, dann pflegt verdammt nochmal eure Kontakte zu anderen Menschen, dass die mit euch was zusammen machen. Schätzt einfach Arbeit wert und schätzt Können wert und Sachkenntnis und Fachkenntnis. Das kann doch nicht sein, dass selbst in Verlagen Leute sitzen, deren Job Art Direction ist, die nicht sehen, wenn ein Bild absolut offensichtliche, peinliche Logikfehler hat oder KI-Artefakte da drin sind, wo die ich irgendwie im Halbschlaf erkennen kann. Warum machen nicht Leute diese Jobs, die dafür notwendigen Kompetenzen haben? Und wenn sie die noch nicht haben, warum eignen sie sich die nicht an? Warum ist das nicht das, wo die Weiterbildung passiert, anstatt zu lernen, wie man irgendwie mit einem Chatbot kommuniziert? Kommuniziert in Anführungsstrichen, weil es ja nicht so, als würde der irgendwie, hätte der irgendeine Bewusstsein, wo er irgendwie über irgendwas nachdenken kann mit uns. Und dann das Beste ist immer noch, dass Leute dann sagen, ja, aber das macht ja Kunst auch irgendwie zugänglich und das, plötzlich interessieren sie sich für Accessibility und Zugänglichkeit, wo sie an keiner anderen Stelle in ihrem Leben jemals drüber nachgedacht haben, außer an der Stelle, wo sie sich über Gendersternchen beschwert haben. Das sind die exakt zwei Stellen, wo sie jemals über Accessibility nachdenken. Und das ist halt auch einfach Bullshit. Und das Problem mit der Accessibility löst man halt auch nicht, oder mit der teuren menschlichen Kunst löst man halt auch nicht mit KI, sondern es löst man damit, dass man irgendwie Leute vernünftig bezahlt und dass man eine Gesellschaft schafft, wo Kunst und Kreativität und all die Skills und Kompetenzen, die dazugehören, einfach verdammt nochmal wertgeschätzt wird. Und wenn man etwas Praktisches will, dann kann man sich zum Beispiel für ein bedingungsloses Grundeinkommen einsetzen oder irgendwelche anderen Lösungen, die es ja auch alle gibt. Aber niemand braucht Chatbots, niemand braucht generative KI, niemand braucht Midjourney-Slop. Niemand braucht es. Lasst es einfach. Punkt.
Sind wir im Rollenspielbereich vielleicht selber ein bisschen dran schuld? Weil ja, natürlich, bei einer Umfrage würde jeder sofort sagen oder fast jeder sagen, nee, wir mögen KI nicht. Aber im Zweifelsfall, wenn du den Leuten, sagen wir mal, zwei Regelwerke hinlegst und das eine Regelwerk ist einfach nur wie vor 40 Jahren ein Schreibmaschinentext ohne Bilder und alles und der andere ist knallbunt, dann entscheiden sich ja trotzdem alle, trotz moralischer Bedenken, irgendwie für die wunderbaren, bunten, bildhaften Sachen.
Ich glaube nicht, dass das stimmt.
Also sind wir selber schuld?
Also teilweise ja, klar, wenn Leute für ihr KI-Slop ihr Geld ausgeben, dann sind die auch schuld daran, dass KI-Slop existiert, natürlich. Aber diese Entscheidung ist doch Quatsch. Es legt dir doch niemand ein schreibmaschinengeschriebenes Ding ohne Illustrationen hin. Es gibt doch Leute, die illustrieren ihre Sachen mit Public Domain Art, die Sachen mit Layout machen, wo gar keine Illustrationen notwendig sind, die irgendwie selber zeichnen und sich daran erfreuen, dass man eben auch andere Formen von Kunst und von Illustration möglich sind im Rollenspielbereich. Und das sind doch alles so vorgeschobene Sachen von Leuten, die so tun, als gäbe es nichts anderes außer KI-Slop oder unbezahlbare Kunst von Menschen oder wie in den 90ern oder 80ern. Das ist doch Quatsch.
Wenn ich an der Stelle mal kurz eingrätschen darf, wir haben ja schon, ich sage jetzt einfach mal als Referenzsystem, was Rollenspielprodukte leisten können, die 5, ja? Wo man einfach sagen muss, das ist schon gut von dem Artwork, vom Layout und so weiter, wie die Inhalte aufbereitet sind. Das ist jetzt eine ganz andere Geschichte, die finde ich stellenweise ein bisschen weniger zugänglich. Aber zumindest wie ein Buch aussehen kann, wenn ich mal kurz durchblättere, ist das so eine Art Referenz. Wenn ich mir jetzt einfach nur die Bilder anschaue und überlege, was ist dafür bezahlt worden, dann ist das ein Budget, das kann ich auf derselben Seitenzahl definitiv nicht leisten.
Natürlich nicht.
Das ist schon mehr als mein gesamtes.
Natürlich nicht. Du bist aber halt auch kein Konzern mit x 100 Angestellten.
Exakt, genau. Aber der Kunde vergleicht ja. Der Kunde vergleicht und sagt, das kostet 50, das kostet 50. Das sieht so aus, das sieht so aus. Was nehme ich davon?
Also ich nehme das gute Rollenspiel, wo Menschen für ihre Arbeit Geld gekriegt haben. Das ist doch Slop. Niemand hat sich die Mühe gemacht, das zu machen. Und warum soll ich dafür überhaupt Geld bezahlen?
Ich gebe dir absolut recht. Ja, ein mündiger, ein interessierter und informierter Kunde würde wahrscheinlich genau das machen. Würde genau sagen, ja, hier wurde Deutschland gedruckt, hier sind die Illustratoren gut bezahlt worden, hier ist keine KI drin und so weiter und so weiter. Wie gesagt, das wäre der gut informierte, der interessierte Kunde. Aber es gibt halt auch Bildzeitungsleser. Und die gibt es auch im Rollenspielbereich. Und die nehmen das, was appealing aussieht. Und denen ist relativ egal, ob das jetzt, keine Ahnung, in China gedruckt wurde oder in einer Massenfertigung irgendwie gezeichnet wurde oder vielleicht sogar KI drin ist. Du vergleichst ja immer nur das, was du siehst.
Ja, aber willst du diese Leute als Kundschaft haben? Und willst du wirklich um jeden Preis einfach nur Geld verdienen? Und ich sage bewusst um jeden Preis. Also hast du keinerlei ethische Grundsätze, hast du keinerlei Werte, die vielleicht wichtiger sind, als noch 100 Euro mehr zu verdienen? Weil wir reden ja über Verlage. Ich hasse das auch im Hobby-Publishing, weil ich auch einfach denke, wenn du eine Hobby-Publikation hast und nicht davon leben musst, gibt es halt auch überhaupt gar keine Notwendigkeit, möglichst viel davon zu verkaufen. Und es ist einfach Quatsch. Ich habe bei Plot Bunny Games noch nicht ein einziges Mal irgendwas mit KI illustriert und ich kann trotzdem Sachen machen mit Bildmaterial, die Leute kaufen. Ich bin mit 3 Spielen, auch international, auf der Bestsellerliste von Indie Press Revolution. Ja, 3 Spiele. Niemand anders, speziell nicht aus Deutschland, hat das jemals erreicht. Das ist unfassbar gut. Ich habe einen Jurypreis gewonnen für ein Rollenspiel, wo nur das Cover jemand gemalt hat und der Rest sind bearbeitete Flyer aus meiner persönlichen Sammlung. So, warum orientiere ich mich überhaupt an Dungeons & Dragons? Das ist ein Konzern. Du hast doch vorhin auch gesagt, du kannst doch nicht einem großen Verlag vorwerfen, dass er irgendwie günstige Produktionskosten nutzt, weil er sich das leisten kann, weil er höhere Auflagen produziert. Und dann aber sagen, ja, und das entschuldigt jetzt, dass wir irgendwie KI-Slop machen.
Aber die Sache ist doch die, wenn du mit, ich sage jetzt mal, völlig unbeleckten Frischfleisch auf irgendwelchen Cons redest und dann sagst, kann ich dich für Rollenspiel interessieren? Hä, was ist Rollenspiel? Ja, sowas wie D&D. Ah, D&D kenne ich, ja? D&D ist einfach eine Referenz. Ja? Die Leute kennen D&D und schauen dein Zeug an und schauen D&D an und vergleichen das. Ich rede nicht über die Fans, die seit Jahren in der Szene sind und die herausgefunden haben, wo die echten Edelsteine liegen, wo die echten Juwelen liegen. Ich rede über die breite Masse, die durchgeht und, ja, ich hasse es, das zu sagen, und die den Umsatz bringt.
Es ist doch Quatsch. Also erstens dieses, du gehst auf eine Con, das stelle ich ja schon in Frage, weil auch die Con ist ja schon ein absolut vorgefilterter Ort, wo Leute wie ich zum Beispiel gar nicht sind und nie waren. Und mich hättest du viel eher erreicht mit irgendwie, hier ist ein Rollenspiel mit einem interessanten Thema, mit einem interessanten anderen Illustrationen. Da würdest du mich viel mehr mit abholen, da holst du mich auch jetzt viel mehr mit ab, als mit, es sieht alles gleich aus. Es sieht ja auch alles gleich aus. Es ist halt alles der gleiche Slop, irgendwie so pseudo-hyperrealistisch mit 12.000 Schnallen und Gürteln und ein einziges Kleidungsstück ergibt irgendeinen Sinn. Ja, meine Frage ist wirklich, ist dein einziger Unternehmenszweck Geld verdienen? Dann bist du wahrscheinlich bei KI richtig. Weil du wirst genug Leute finden, die ignorant sind, die keine Ahnung haben, die einfach nicht genau genug hingeguckt haben und sich von irgendeinem Blink-Blink haben abholen lassen und dann machst du mit deinem Scam einmal Geld. Die fallen aber nicht ein zweites Mal auf deinen nächsten Scam auch rein. Weil die nämlich merken, dass es Schrott ist, was sie da gekauft haben. Natürlich, Scams sind ein Geschäft, da kann man Geld mit verdienen. Aber weiß ich nicht, willst du das? Also willst du mit Scams Geld verdienen? Willst du Leute verarschen? Irgendwie, indem du ihnen irgendwie Slop gibst, der irgendwie unethisch, unökologisch, ohne Kunst, ohne Entscheidung, ohne Kreativität gemacht ist? Also was ist denn das für ein Unternehmens, also was ist denn das für ein Geschäftsmodell?
Ich muss mich an der Stelle mal gegen die Ecke wehren.
Also ich meine jetzt nicht dich persönlich mit du, ne? Ich meine das allgemeine ist du.
Also nein, wir verdienen nicht mit Slop Geld. Wir verdienen noch nicht mal Geld. Insofern sind wir raus aus dem Rennen. Ich argumentiere auch garantiert nicht für KI. Nicht, dass es jetzt irgendwie falsch rüberkommt. Nein, ich finde es furchtbar. Ich sage bloß, etwas in mir versteht die gefühlte Notwendigkeit, da in Competition zu treten mit den Big Players. Ja. Weil das ist, was die Leute kennen, was die Leute abholt. Und zwar die Mehrzahl. Ich rede nicht von den Indie-Game-Leuten, die deine Sachen kaufen, die ja wirklich auch toll sind. Ich rede von den Leuten, die wirklich als Masse auftreten in irgendeiner Form.
Weißt du, das ist halt genau das, was immer wieder passiert. Ich sage irgendwas, ich sage, es geht auch anders, ich mache es anders. Und ich habe damit Erfolg und Leute sagen, ja nee, deins zählt nicht, weil du machst ja die Nische. Und das ist halt Quatsch, wenn man immer irgendwie sowas konstruiert, dass alles andere, was diesem, ja man braucht KI, irgendwie widerspricht und dann sagt, nee, ihr seid alle, eure Meinung und eure Erfahrung sind alle disqualifiziert und zählen nicht. Natürlich, was zählt denn mehr? Meine Erfahrung von 3,5 Jahren Plot Bunny Games, wo Plot Bunny Games von Jahr zu Jahr erfolgreicher wird und von Jahr zu Jahr mehr Leute anspricht, die mir regelmäßig und immer wieder sagen, dass sie das gut finden und dass das ein Grund für sie ist, diese Produkte zu unterstützen und mehr Geld draufzulegen, damit es irgendwie noch Community-Copies gibt oder irgendwie das irgendwo zu teilen. Das ist doch nicht so, dass das keine Resonanz hat mit einem Publikum, sondern Leute finden das gut. Ja? Ich gewinne Preise mit solchen Sachen. Ja? Jurypreise, Publikumspreise. Das ist doch keine Halluzination, das sind doch reale Fakten, die stattfinden. Und irgendwelche Leute behaupten halt irgendwas und stellen sich so dar, ja, aber ich bin ja nur irgendwie ein armer, kleiner Dude und ich mache das alles alleine, wo ich dann denke, ja, ich mache auch alles alleine. Hier ist nicht noch jemand und 12 andere Leute, die auch Plot Bunny Games sind. Das ist literally ich. Diese Entschuldigungen sind einfach Quatsch. Ich verstehe, dass Leute das denken, aber es ist halt trotzdem Quatsch. Und man muss sie nicht darin bestätigen, dass sie Quatsch denken, sondern man muss ihnen irgendwie zeigen, wie es anders geht. Und ihnen auch deutlich machen, dass man für Slop kein Geld ausgeben will. Weil sonst kriegt man halt Slop.
Ich glaube, es trifft es ganz gut, dass am Ende der Kunde, die Kundin entscheiden muss. Aber ich kämpfe ja persönlich noch ein wenig mit der These, dass der KI-Einsatz sich zwangsweise negativ auf die Verkaufszahlen auswirkt. Einerseits ja, wir haben ja die vielen Umfragen zu dem Thema, die alle in eine eindeutige Richtung gehen. Nicht nur die beiden gerade genannten, sondern zum Beispiel auch letztens gab es da eine Umfrage in einer großen Facebook-Gruppe, interessanterweise von dem Macher dieses Krimi-Rollenspiels mit der hässlichen KI-Grafik, welches ich letztes Jahr so hart verrissen habe, und da war das schon alles eindeutig. Aber andererseits sind allein dieses Jahr, und wir nehmen ja Anfang März auf, schon eine ganze Reihe an KI-Verkaufserfolgen auf meinem Rezensionsstapel gelandet. Nur als Beispiel, in dem berühmten und sehr guten Anti-KI-Video von Orkenspalter wurde sich ja explizit auf die Solospielbücher des Ehepaars Riede bezogen, und die halten zumindest auf Amazon über die ganze Reihe hinweg verkaufstechnisch locker mit den handgemachten Werken vom Spielbuchfachverlag Manticum mit. Oder, das liegt gerade hier neben mir und ich tue mich echt schwer damit, die Rollenspielreihe Gates of Crystallia, die jedes Jahr einen neuen Kickstarter rausgebracht hat, bei dem immer ganz offen über die KI-Nutzung gesprochen wurde. Und das fing im ersten Jahr an mit einer 169% starken Finanzierung. Jetzt im dritten Jahr, beim dritten Kickstarter, ist die Finanzierung genau heute bei der Aufnahme geendet mit 4.772%. Oder mal weg vom Rollenspiel. Seit meiner Podcast-Folge letztes Jahr dazu bin ich ja endlich mal wieder mit Krimispiel-Rezensionsexemplaren überhäuft worden. Und da wird mittlerweile selbst von den etablierten Verlagen viel mit KI gemacht. Aber wenn ich dann mal so andere Rezensionen lese oder vor allem Kundenmeinungen, gerade auch zum Beispiel bei Amazon, da habe ich dann den Eindruck, dass ich der einzige Mensch bin, der das Thema KI-Nutzung überhaupt irgendwie auf den Tisch bringt. Irgendwie, das scheint das neue Normal geworden zu sein. Und da habe ich das Gefühl, dass du, Andrea, auch ich oder eben Michael, mehr so eine laute Blase sind, die KI nicht mag. Und vor allem, die dafür kein Geld ausgeben würde. Aber die stille Mehrheit greift trotzdem zu. Und mit stiller Mehrheit meine ich den Otto-Normalbürger-Nerd-Mainstream, der nicht das Orkenspalter YouTube abonniert hat oder der nicht auf Conventions geht und sich da irgendein KI-Diskussionspanel anschaut oder der sich nicht entsprechende Facebook- oder Blue Sky-Diskussionen durchliest, sondern der einfach nur ein hübsches und idealerweise billiges Rollenspiel kaufen will. Also stellt sich die Frage, ob wir da überhaupt irgendwas tun können. Was ist denn die Lösung? Also einfach bessere handgemachte Produkte? Mehr Aufklärungsarbeit? Aber falls ja, wie bringt man denn diese Aufklärung in den Mainstream rein?
Wir waren letztes Jahr schon an dem Punkt. Ein Gütesiegel, menschliche Kreativität müsste irgendwie drauf.
Ja, gibt's doch. Gibt's doch längst. Ich baller in jedes Impressum das Human-Made-Logo rein. Das ist im englischsprachigen Bereich absolut verbreitet. Geh, guck im Sienmanns Crowdfunding, da findest du kaum eine Kampagne, wo das nicht auf der, also speziell bei Bäcker, findest du kaum eine Kampagne, die nicht dieses Logo irgendwo drin haben. Das passiert doch längst. Und das Ding ist halt, es funktioniert halt auch einfach nicht. Guck dir doch an, es ist gerade wieder irgendein Crowdfunding gewesen, wo dann jemand auf Reddit gepostet hat, wie man ein Crowdfunding verkackt. Ja, mit KI, weil die Leute keine KI wollen, die geben dafür kein Geld aus. So, und speziell nicht, wenn du nichts anderes hast, womit du sie ziehen kannst. So, dann dieses Crowdfunding, was dann von den Machenden selber gecancelt wurde, weil jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass da KI-Bilder drin sind. Und dann erst sich drumherum geredet haben, dann alles verschleiert haben und es geleugnet haben und dann es doch irgendwie zugegeben haben und dann wurde das Crowdfunding gecancelt. Das hat doch offensichtlich keinen Erfolg gehabt. Das heißt, Leute sehen das inzwischen halt auch, weil Leute inzwischen gelernt haben, dass KI Slop Slop ist. Und nach dieser ursprünglichen Faszination von, oh guck mal, da kann ich auf den Button drücken und dann kriege ich ein Bild, haben Leute halt auch gemerkt, dass es alles immer das Gleiche ist, dass die Sachen auch nicht besser werden, dass die Sachen auch nicht dass die einfach seelenlose Slop ist und dass das auch nichts ändert, ob man jetzt noch 15 Prompts mehr eingegeben hat und noch ein bisschen mehr Wasser weggekippt hat und was Leute eigentlich so zum Leben bräuchten. Ich sehe immer mehr Leute, die die Schnauze voll haben von KI-Kram. Ich treffe immer mehr Leute, die am Anfang gesagt haben, ja, hey, ich habe am Anfang da auch mit rumprobiert, aber jetzt ekelt mich das so an, dass ich alle meine Abos gekündigt habe. Ich unterstütze sowas nicht mehr, ich gebe da kein Geld mehr für aus und ich gebe lieber mein Geld an Produkte, wo Menschen was gemacht haben, wo Menschen irgendwie bezahlt worden sind und vor allen Dingen, wo Menschen dran beteiligt sind und absichtlich künstlerische Entscheidungen getroffen haben, warum Bilder so sind, wie sie sind und warum Texte so sind, wie sie sind und wo jedes Detail eine bewusste Entscheidung ist und nicht so, ja, das hat die Durchschnittsmaschine errechnet. Und ich sehe das nicht. Ich sehe nicht die große finanzielle Zukunft. Natürlich gibt es Sachen, die durchrutschen, weil immer noch genug Leute nicht genug einen Blick entwickelt haben, wo man KI-Slop erkennen kann. Aber ich denke, das wird nicht mehr lange dauern, bis der Markt auch alle ist. Und es gibt natürlich jetzt Leute, die versuchen, noch so schnell wie möglich Kohle zu scheffeln, wie es irgendwie geht mit KI-Krempel. Aber ich sehe das enden. Und dann ist es natürlich doof, wenn man irgendwie nichts selber kann und auch nichts gelernt hat, weil man irgendwie nur gelernt hat, irgendwie dem Chatbot zu prompten. In der Zeit könnte man auch zeichnen lernen oder schreiben lernen oder, keine Ahnung, Aquarelle malen oder irgendwas anderes Künstlerisches. Du siehst ja auch in den Studien, dass irgendwie, was die Arbeitswelt angeht, dass immer mehr Studien rauskommen, die sagen, ja, KI, es spart irgendwie gar nichts, es wird gar nicht effizienter, weil die Leute jetzt stattdessen, statt produktiv zum Beispiel ihren Code zu schreiben, müssen sie jetzt dem Chatbot immer wieder sagen, nee, das ist Mist, du musst bitte nochmal was nacharbeiten. Und das ist halt bei anderen Texten und bei Übersetzungen und bei Bildern genauso.
Das war genau der Rant, den wir uns alle gewünscht haben, tatsächlich. Vielen Dank, dass ihr Zeit für diesen Rant hattet. Und ja, nächstes Jahr wird weiter gerantet. Und bis dahin erstmal euch allen alles Gute. Wenn es euch gefallen hat, gerne Kommentare da lassen. 5 Sterne, Apple iTunes, ihr wisst, wie das läuft. Und Spotify und keine Ahnung, was alles noch gibt. Und vielen Dank einmal an den Michael.
Sehr gerne, jederzeit wieder.
Und an die Andrea.
Danke für die Einladung, danke für den Raum zum Ranten und für die Ausnahme von meiner normalen Regel, dass ich eigentlich lieber konstruktive Dinge tue.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Und Schnitt.